Waldemar, grüß dich.
Grüß dich.
Und Prost.
Jürgen, Prost.
Sind wir wieder beieinander?
Ja. Heute bist du nicht belegt, ich höre da eine klare Stimme.
Ja, heute geht's mir.
Ich habe irgendwie einen Frosch seit heute Nachmittag.
Kaum hat man Woche Urlaub, geht's einem wieder richtig gut. Ja. Im Urlaub ist es noch ein bisschen latent, aber ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast. Ich habe im Urlaub einen Podcast gemacht.
Ja, habe ich etwas gelesen.
Gut, deswegen haben wir nämlich jetzt nicht die Version Nummer 5, sondern wir haben Nummer 6.
Aha.
Ich habe einfach nur die dumme Idee gehabt, dass ich mich hier hinhocke und habe meine Kurzgeschichte, die du, glaube ich, noch kennst, die ich da in den kleinen Büchern da veröffentlicht habe, die habe ich vorgelesen und dann allen gesagt, dass wir dann uns wieder zusammensetzen. Witzigerweise habe ich auch gleich eine netten Kommentar bekommen. Ey, super Geschichte, klasse, mehr davon.
Was?
Dumm, ich habe aber keine mehr. Fand ich ziemlich gut, also kam wohl gut an, aber ich habe leider keine Kurzgeschichten. Vielleicht sollte ich wieder mal welche schreiben. Ja, ist echt blöd, vielleicht kann ja irgendein Autor mir sagen, dass ich irgendwas vorlesen soll. Das können wir auch mal machen. Wenn ich so zwischendurch Zeit habe, schadet ja nicht.
Nee. So Seite 1 und die letzte Seite. Inzwischen macht man es, glaube ich, nicht, dass das auf der letzten Seite alles aufgelöst wird.
Ja, stimmt. Das ist, meistens kommt dann immer so ein Epilog, Prolog, ein Schluss. Ja gut, ansonsten, ja, viele Neuigkeiten habe ich dieses Mal nicht, weil ich habe da gar nicht großartig zusammengesucht. Deswegen, was ich eigentlich immer mache, versuche Werbung zu machen, wie blöd.
Mhm. Machst du gut?
Ja, weiß ich nicht. Es gibt auch viele Hörer und dann wieder mal nicht. Und,
es war Ostern, ey. Also
da hat
Wintern,
man doch, da hat nee, man doch eigentlich Weihnachten. Zeit, oder? Weihnachten, ja, ich hab
es war doch so, also rausgucken, es hat geschneit. So schön hat es in Weihnachten schon lange nicht mehr geschneit.
Ich habe auch, nachdem ich zwischendurch ja krank war und wenn es dann mal Wochenende war und mir ging es einigermaßen gut, dann hat es ja immer gesifft und geschneit und was weiß ich was alles. Und dadurch habe ich immer noch die Weihnachtsbeleuchtung draußen hängen. Und ich habe wirklich letzte Woche mit dem Gedanken gespielt, so mit Schnee dann einfach mal abends anmachen. Nur habe ich es dann dummerweise wieder vergessen. Weil ich das irgendwo anders gesagt habe, bin heimgefahren, Mist, vergessen. Und danach hat dann, glaube ich, kurz die Sonne geschienen, nachher ist auch blöd. Aber es wäre wahrscheinlich der Lacher der Siedlung gewesen. Ja, ansonsten, ich habe einen sehr regen Kontakt mit dem Jörg Schneider, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, der ja das Buch geschrieben hat, So komme ich in die Hölle.
Bin ja schon ziemlich durch, ja.
Ja, es ist auch ein gutes Buch, glaube ich, oder? Was sagst du? Satirische Religionskritik?
Dann ja.
Ja, ist es auch so. Ist es auch
ich gedacht. Bin mit so einer Erwartung rangegangen,
wie das Buch hier. Du hast, also der Waldemar hat mir gerade Jürgen Werner die 7 Todsünden, da haben wir, glaube ich, auch kurz gesprochen, gegeben. Mhm. Das ist, glaube ich, mehr ein Sachbuch, oder?
Ja.
Okay, oh Gott, das wird ja schwierig für mich. Ja, ich habe ja mit dem Jörg Schneider öfters gesprochen und das ist wirklich ein satirisches Buch, aber eben auch fundiert, so wie ich es mir auch dachte. Mhm. Er wird auch demnächst mit uns zusammen eine Podcast-Folge machen. Es ist nur terminlich unter einem saublöden Stern. Also heute ist Fußball. Somit hoffe ich, dass die Sendung auch nicht zu lange wird. Und ich bin auch angemerkt worden, dass die letzte Sendung zu lang war.
Also ach,
unser Hauptkritiker hat gesagt, um Gottes Willen, das ist viel zu lang. Und dann haben wir gesagt, in 2 Wochen. Und da ist er ist auch Fußballfan. Und somit, da spielt wohl Freiburg gegen Stuttgart, wenn ich es jetzt richtig auf dem Radar habe. Somit fällt es auch flach. Nächsten Mittwoch wollte ich dann, nur muss ich da dann dienstlich jetzt in ferne Lande düsen, mal kurz zu einem Meeting nach Düsseldorf und dann wieder zurück und dann ist schon spät und schon haben wir wieder Pech gehabt. Ja. Deswegen werde ich jetzt mal überlegen, vielleicht schieben wir es einfach hinten nach, dass man dann
ja, das, so macht. Das Thema verfault ja nichts.
Also richtig, weil, genau, das schadet ja nicht.
Daueraktuell.
Dann haben wir noch die Miri ja immer schon ein paar Mal angedacht und vorab präsentiert. Mhm. Da ist es nun so, dass wir ich habe die japanische Regierung angerufen, aber die Zeitumstellung kann leider nicht ausgehebelt werden. Und somit schaffen wir es jetzt, nachdem ja sonntags jetzt nicht funktioniert, aus privaten Gründen von dir und von bei mir und auch wenn mir der Podcast mehr Spaß gemacht hätte, aber egal, ist es dann so, dass sie dann sowieso im Anfang Mai, glaube ich, dann, also ich glaube am 16. oder sowas, kommt sie zurück. Mhm. Und ihre Eindrücke bleiben ja, die gehen ja nicht verloren, deswegen machen wir es dann einfach live, dann setzen wir sie hierher und wird bestimmt eine lustige Runde. Da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich glaube, da, bis die uns jeden Japaner vorgestellt hat, da vergeht dann schon eine gewisse Zeit.
Zerschneiden wir sie in Folgen.
Ja, genau.
Und in der nächsten Folge hören sie.
Ja, also, genau. Also das wird bestimmt auch interessant. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es mit Jörg Schneider sehr interessant wird. Der freut sich auch schon richtig drauf. Mhm. Und mit der Miri ja sowieso. Also da, glaube ich, bevor sie dann wieder, dürfen dann nur nicht zu lange warten, nicht, dass sie schon wieder in den Alltag des deutschen Landes hier reingerutscht ist und in den Tiefen.
Ja, am besten so vom Flieger abholen und jetzt erzähl mal. Oh, die Kisten waren hart im Flieger. Oh. Das Essen.
Nun gut, dann bin ich gespannt. Jetzt hast du mir natürlich ein Buch gebracht, die 7 Todsünden. Ich muss schauen, wie ich es einpacken kann, weil heute hat mich auch noch eine kontaktiert. Die schickt mir jetzt wahrscheinlich so einen Thriller, auch von so einem kleinen Verlag wieder und klingt so interessant. Mhm. Dann natürlich wieder versprochen, ich kümmere mich drum. Da muss ich mal schauen, aber...
Also soweit ich mich erinnern kann, hat es 7 Kapitel, ne?
Pro Sünde. Ja, hast du da ein Bild gemalt oder was, Vicky?
Ja, jetzt haben wir die Kinder.
Eine Hexe?
Du kannst ja benutzen. Ja, das ist früher gebastelt. Also pro Sünde, glaube ich, ein Kapitel. Mhm. Und das Kapitel wird immer schwieriger. Das heißt, wenn du bis Mitte sagst, okay, habe ich kapiert, was er sagen will, dann kannst du zum nächsten Kapitel gehen. Also
okay.
Ist aber teilweise, finde ich, schon... interessant, diese Sichtweise zu haben. Mhm. Weil, man kann die kirchliche haben, die atheistische, und der macht das ein bisschen philosophisch. Also
nun gut.
Nicht schlecht, mal eine andere Sicht halt.
Dann lesen wir das mal durch.
Jo.
Genau. Okay.
Dem anderen bin ich drin. Jetzt habe ich auch noch ein Buch parallel zum Lesen. Der letzte Satz, Fermats. Lese ich auch parallel beide. Das ist auch nicht schlecht, so wie es das jetzt anfängt. Kann ich auch noch mal ein bisschen erzählen. Ganz andere Genre.
Ja, ich lese ja wieder 2 Bücher gleichzeitig. Ich lese ja einen dritten Teil vom Dunklen Turm zum 150. Mal, aber eben auf Englisch, wie gesagt. Und nebenbei habe ich einen Band wiedergefunden, den hat mir ein Verlag geschickt. Das sind die ganzen Kurzgeschichten-Gewinner drin des Science Fiction. Es gibt wohl einen deutschen Science Fiction Preis oder sowas. Ich habe jetzt den Titel nicht auf dem Ding, aber jetzt kann man auf der Homepage ja nachgucken, da ist das Buch drin. Und da befinden sich seit Anbeginn dieses Preises der jeweilige Sieger drinnen. Ich habe jetzt schon 4 oder 5 Geschichten gelesen, es ist schon ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so, weil, und das Science Fiction stelle ich mir mal Star Wars vor oder sowas, und es ist schon sehr anspruchsvoll teilweise. Die Geschichten, aber ich habe das Gefühl, dass die Geschichten vom Unterhaltsgrad so ein bisschen steigen. Und deswegen, vielleicht wird es noch ganz gut. Wobei das Buch ein saublödes Format hat, ist es sehr, sehr lange, das Buch in der Größe nach oben. Und dadurch lässt sich ziemlich schlecht halten. Aber die mussten da wahrscheinlich ein bisschen
sich behelfen. Was habe ich da letztens gelesen? Science Fiction wurde auch wärmstens empfohlen. Picknick am Wegesrand. Guck mal, was mir Google hier dazu sagt.
Ach, da fällt mir ein. Ich habe übrigens eine Facebook-Seite entdeckt, beziehungsweise weiß ich nicht, ob das eine Facebook-Seite ist. Auf jeden Fall habe ich irgendwo gelesen, dass es wohl einen Film gibt, bald geben wird. Momentan ist es wohl in Amerika der absolute Knaller. Ich glaube, er heißt Room 137 oder 237, genau weiß ich es nicht. Und das ist, glaube ich, genau wieder so ein Verschwörungstheoretiker-Dings, so Richtung Mondverschwörung, bezogen, wenn ich es richtig verstanden habe, bezogen auf zum Beispiel den Film Shining von Stanley Kubrick. Und die sehen da wohl Sachen, also ich habe da ziemlich viel schon im Internet gelesen, also die haben das im Film auch wirklich so, muss wohl so ähnlich sein wie bei Mondverschwörung, wo die mit Leuten reden und die ziemlich wirre Gedanken haben. Und ich habe dann nur gelesen, dass der, wofür Bild zuständig war oder Ton, also beim Drehen, der hat gesagt, ich habe dieses Bild, das an der Wand hing, das habe ich schon so oft angeschaut und da ist definitiv ein Skifahrer und nicht irgendwie, was ich die vorstelle. Also die müssen da total viel hineininterpretieren. Also der hat aber noch keinen Verleih in Deutschland, aber der ist wohl schon sehr, sehr stark am Rennen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir auf Amerikanisch anschauen soll, weil das ist dann mal ein bisschen schwierig. Mhm. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn er rüberkommt, aber nachdem der wohl dermaßen Anklang findet da drüben und immer mehr Verschwörungstheorien aufgedeckt werden, was ich so gelesen habe. Die Süddeutsche hat auch darüber geschrieben, da habe ich es ja erst entdeckt. Schätze ich schon, dass sich den jemand dann hier rüberzieht, also einen Verleih übernimmt. Also das wird dann bestimmt lustig, da können wir uns dann bestimmt eine Sendung drüber machen.
Ja, ja. Also, hast du das, den Picknick am Wegesrand gelesen?
Kenne ich nicht, nein.
Also ich habe das mal gelesen, was das wurde empfohlen, und Science Fiction lese ich auch eigentlich ganz gerne, von Strugatsky. Also normalerweise, wenn ich Bücher lese, auch außer Sphinx, auch schwierige Themen, versuche ich mir Bilder, so ein bisschen muss ja in der Szenerie drin sein. In dem Buch kannst du dir keine Szene machen. Der beschreibt Sachen, die sind so konfus, also jetzt für mich, konnte ich mir nichts draus stricken. Echt, da schleichen die durch irgendwelche Gegenden, versuchen was zu finden und wenn explodieren, und dann beschreibt er, durch was sie da explodiert sind. Ja, fucking Horses, habe ich mir gedacht. Nee, piep. also das ist eins von den wenigen Science-Fiction-Büchern, die für mich nicht wie Science-Fiction zu lesen sind. Obwohl die Thema ist Science-Fiction, nämlich Außerirdische sind hier gelandet und was weiß ich, so das übliche Zeugs. Muss man sich aber alles sehr stark reininterpretieren, weil drinstehen tut es ja nicht.
Ich weiß auch gar nicht, wie man das klassifizieren soll, weil ich habe auch schon unwahrscheinlich oft mit Science-Fiction, man geht immer mit diesem Anspruch hin, es laufen irgendwelche Leute mit Laserschwertern rum oder eben mit Raumschiffen etc., aber sehr oft ist es einfach nur eine Geschichte, die vielleicht noch ein bisschen in der Zukunft ist, aber manchmal sogar so nah in der Zukunft, dass es dann schon real ist.
Also
ist
eigentlich müsste es irgendwie so heißen wie, was weiß ich, Future Fantasy oder irgend sowas.
Ja, genau.
Was Science Fiction ist ja eigentlich Wissenschaftsvision. Und
Hallo, mal die Klapperschlange, das war mal ein Science Fiction Film.
Ja, das ist halt, oder wahrscheinlich der Dingsbums auch, wie ist denn der Mad Max.
Ja, da war aber sogar weiter in der Zukunft, glaube ich, als
ja, das war schon,
Klapperschlange
war richtig kaputt.
1999 oder
es gab nur noch einen Motor, den ich einbauen konnte. Schon, aber das ist Zukunftsfantasie, würde ich dann sagen, weil Science Fiction, das soll schon irgendwas Neues sein, wo man ein bisschen grübeln muss, geht das oder nicht. Also, aber nicht so die Soziowissenschaften habe ich jetzt da nicht gemeint.
Also in diesem einen Science Fiction Band, da kann ich mich noch an eine Geschichte erinnern, ganz am Anfang, da ist irgend so ein Senner auf der Alm, der vor sich hinträumt, dass er die Senderin da knallen will. Und das einzige Science Fiction, was ich dabei festgestellt habe, war, dass da irgend diese, weil der hat Käse gemacht und der wird ja mit Schimmel veredelt.
Okay.
Und diese Schimmelkulturen, die haben irgendwie so eine Art, ich habe es fast als Revolte verstanden, versucht, was irgendwie nicht funktioniert, aber die haben halt so, du hast halt neben der Geschichte von diesem Senner oder Käser oder was weiß ich, was der war, der saß halt auf der Alm oben und hat eigentlich immer nur einen Steifen gehabt. Immer, das war sein Hauptproblem.
Ach so, von dem Pilz oder
was? Ja, aber nein, eben nicht, aber er hat halt immer an diese Tante gedacht und dann war er noch sauer, weil sein Laster irgendwie kaputt war und er wollte eigentlich ins Tal runterfahren, eben zu ihr und auch eben um seinen Käse abzuliefern und es hat alles nicht funktioniert und dann waren immer die nebenbei Kapiteln, also Parallelgeschichte, hast du dann irgendwelche Schimmelpilze sich unterhalten hören, die irgendwie versucht haben, irgendwie Meuterei zu machen. Also so eine eigene Kultur. Und dann war die Geschichte aus und ich dachte mir, super, die Revolution hat nicht funktioniert, er konnte nicht zu der Senderin, also irgendwie total deprimierend. Aber lief eben und da hat einen Science-Fiction-Preis bekommen. Also das fand ich ein bisschen wir, sagen wir es mal so, ich fand es ein bisschen wir.
Mhm.
Wenn dann diese Schimmelpilze sich dann den Typen erobert hätten oder so, dann, obwohl, dann wäre es wahrscheinlich wieder Horror gewesen.
Er hat den Laster repariert,
zumindest gut. Ja, genau, aber dann wäre wenigstens irgendwas passiert, aber so fand ich es ein bisschen, aber sehr hochwertig geschrieben natürlich, sonst könnte man wahrscheinlich keinen Blumentopf. Also noch ein bisschen schwer hineinzufinden in dieses Buch. Aber es sind natürlich nur Kurzgeschichten von verschiedenen Autoren, deswegen wird das wahrscheinlich sehr wechselhaft. Und dann kommt irgendeine, ja, die ist natürlich dann genial.
Vor einiger Zeit hatte ich das auch, also schon ein bisschen länger her. Das Buch liegt aber noch ein bisschen vergilbt wahrscheinlich irgendwo. Das liest sich ganz gut, weil da kann man so die Unterschiede zwischen den einzelnen Stilen auch, nicht nur Stilen, sondern auch, weil Erzählung, wie das erzählt wird, macht ja schon bei einem Spaß, bei dem anderen nicht. Und manche verlangen schon ziemlich viel. Ich glaube sogar in dem 1984 war das, ne? Da hat er sogar eine eigene Sprache erfunden. Und das ist natürlich noch eine Stufe höher, wenn du natürlich Science Fiction machst und versuchst zu projizieren, okay, wie wird sich die Sprache in 300 Jahren ändern und schreibst das dann auch so. Ja, kann schon ein bisschen gruftig werden, weil schon mal die Sprache vor 300 Jahren haben wir schon gehabt, das verstehst du ja teilweise gar nicht, ne, wie sie das verwendet haben. Also solche Sachen lese ich auch mal gerne. Das ist ja ganz was anderes dann. Naja.
Ja gut, wir wollten noch ein bisschen über Werbung reden, oder? Glaube ich mal,
ja,
denke ich mal zumindest. Vor allem, weil ich mir zurzeit aufgrund des Podcasts versuche ich mir einen abzubrechen. Also man nimmt die ganzen normalen Mittel her, man darf ja, was heißt man darf, man kann natürlich schon, aber wir haben ja kein Geld für das hier. Deswegen, da merkt man eigentlich sehr deutlich, wie schwierig es ist, dass man eine Kundschaft entdeckt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also man ist überall präsent, man schreibt überall, da gibt es irgendwas und dann fragt man sich immer, wo der Response bleibt. Das ist gar nicht mal festgemacht an denen, die sich runterlassen, sondern es ist auch irgendwo, da liegen wir auch gar nicht so schlecht, sage ich jetzt, für so einen jungen Podcast, Aber man stellt sich schon die Frage, wie Leute eigentlich Werbung machen. Beziehungsweise, was mich hauptsächlich ist immer, ob Werbung überhaupt funktioniert. Weil wenn wir jetzt nämlich in Unternehmen gehen, die ja sehr viel Geld bewegen, muss es ja funktionieren.
Ja,
und
ja.
Man diskutiert sich immer im Tod. Also ich kenne genug Leute, die sagen, bei mir wirkt das nicht. Und dann steigen sie im BMW ein und man fragt, warum fahrt ihr mit dem BMW? Dann sagen sie, aus Freude am Fahren. Okay, hat wohl funktioniert. Und ich glaube, dass es sehr, sehr unterschwellig wahrscheinlich funktioniert, könnte
ich mir vorstellen. Also jetzt habe ich was am Sonntag in der Sonntagszeitung, Frankfurter Allgemeinen, habe ich gelesen, einen Artikel, und das hat jetzt meine Sicht auf die Werbung ja komplett über den Haufen geworfen. Ist dir schon mal passiert, dass du jemand was erzählst, 2 Wochen später erzählte das jemand anderen, aber er weiß nicht, dass du ihm das erzählt hast. Du bist
ja
dabei.
Ja, das kommt ja im Berufsleben oft genug
vor. Ja, genau, ja, kennen wir ja.
Vor allem Chefs machen das gerne. Genau, ja.
Ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat oder erzählte vor dir, dass er da eine tolle Story hat. Das ist aber gar nicht so selten, habe ich da gelesen, weil die haben festgestellt, die Leute, es ist so, wenn jemand dir was erzählt, dann ist seine Glaubwürdigkeit, ob du mir das glaubst oder nicht, wichtig. Mhm. Ja, wenn dir einer es erzählt, du hörst gar nichts von dem, er ist hinzu, sagst ja. Wenn du nicht auf Durchzug schaltest, dann hörst du ihm trotzdem mal zu, um vielleicht eine Antwort zu geben oder sowas. Das Blöde ist, nach einiger Zeit behältst du die Message, aber nicht, wer dir das gesagt hat. Mhm. Das heißt, das gilt auch, also du weißt auch gar nicht, ob du das bei der Werbung gehört hast oder ob der dir auch mal erzählt hat. Mhm. Ja, du, ach, die Rheumasalbe. Ach ja, guck mal, war das die Oma oder war das die Oma dort? Weißt du das einfach, nach 3-4 Wochen, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, vergisst du, von wem du das hast, aber du behältst die Nachricht. Und wenn du die Nachrichten aufgrund dessen bewertest, wer dir das gesagt hat, ist diese Information auch weg.
Ja.
Das heißt, nach einiger Zeit weißt du nicht, wie du das bewertet hast, weil du weißt nicht, wer das gesagt hat. Und sagst, das war vielleicht doch nicht so verkehrt.
Das macht es aber nicht leichter, oder? Weil ich meine, bei Werbung, wir hatten das ja auch kurz mit dem Steffen, wo wir gesprochen haben. Ja. Wenn er, was ich ja auch mache, in Facebook viel Werbung macht, dann kann es natürlich auch sein, dass sich die Leute irgendwie gespammt fühlen.
Ja, zumindest mir geht's. Gehöre ich auch mit dazu.
Also mir geht es auch ganz stark, wenn ich dann mal wieder Fernsehen schaue, dann ist es da ganz extrem. Mhm. Oder auch, als ich dieses neue Depeche Mode Album, ja, dieses Streaming angehört habe, habe ich dir ja gesagt, da kam mir immer eine immer die gleiche, das, was es ja noch schlimmer gemacht hat. Es kam immer, bevor das nächste Lied anging, kam erstmal eine O2-Werbung.
Okay.
Kann man auch austauschen mit Namen, ist ganz egal. Aber das Schlimme war, es war immer dieselbe. Also du hast dir immer 30 Sekunden lang, und dann stand immer dort, das Lied geht gleich los, hast erstmal Filmchen angeschaut, immer dasselbe Video, und dann ging das Lied an. Dann hast du dann 3 Minuten das neue Lied angehört, hast du, ja, cool. Oder meistens habe ich ja dummerweise nur reingehört, weil ich nur wissen wollte, wie es ist. Und dann wieder aufs nächste Lied geklickt. Was kommt? Tata, O2-Werbung. Und da weiß ich immer nicht, ob sowas funktioniert, weil ich persönlich fühle mich damit genervt, tierisch. Mich regt es auf. Und dann merke ich mir, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Andererseits kann es natürlich sein, dass man dadurch den Firmennamen sowas im Kopf hat und irgendwann vergisst man diese Aktion. Weiß ich nicht, aber ich denke jetzt da, wenn ich gerade im Fernsehen, da gibt es so legendäre Werbungen, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, es gibt eine Shampoo-Werbung, Alpecin.
Okay.
Alpecin.
Für den flotten Haarausfall,
keine Ahnung, das muss ich auch mal sagen, Marketingabteilung von Alpecin, ändert doch mal diese Werbung. Ich glaube, die kenne ich schon seit ich klein bin und sie wirkt einfach nicht innovativ, wie er mit der Maus auf den Bildschirm klickt und dann ändert sich diese komische Wellenlinie. Nein, das wirkt auch bei meiner Oma nicht mehr. Also das ist unglaublich. Und das sehe ich und weiß, nee, geht gar nicht.
Ja, also da sind wir schon in Details.
Der einzelnen Aber es regt mich auf.
Also was dir mit dem O2 aufgefallen ist, ist mir, also eigentlich nervt mich Werbung. Mag ich nicht. Ich versuche jetzt, seit ich den Artikel da gelesen habe, eigentlich mal auszumerken oder zu beobachten, was nervt mich denn da dran. Und ehrlich gesagt nervt mich, dass ich gar nicht weiß, was ich mit der Info jetzt mal anfangen soll. Erzählt mir einer was vom Pferd, kauft dir mal einen, was weiß ich, Fiat Punto, ich will so einen Car nicht. Ich werde in den nächsten 5 Jahren so ein Auto mir nicht kaufen und das dann schon bestimmt auch nicht. Und wenn meine Tochter zu mir kommt, na, dann werden wir es irgendwie anders auskaspern. Also ich weiß mit der Info jetzt nichts anzufangen, ist für mich verplemperte Zeit. Nichtsdestotrotz kommst du ohne solche Informationen ja zu nichts. Ja? Mhm. Also du musst ja schon irgendwie wissen, welche Fernseher gibt es da auf dem Markt, bei wem lohnt es sich mal reinzuschauen oder nicht. Ob du das jetzt aus der Werbung hernimmst, welchen Fernseher du kaufst, das ist eher weniger. Aber wenn du siehst, aha, da gibt es einen, was weiß ich, nehmen wir sie mal alle, LG, Philips, Panasonic, tralala, dann weißt du, aha, dann gucke ich mir die doch mal an. Mhm. Und die Werbung vom den einen war ein bisschen schöner wie die andere, vielleicht ist auch der Fernseher schöner wie der andere. Da kannst du ein bisschen gewichten. Aber im Großen und Ganzen ist das vielleicht nicht schlecht, nur eine Übersicht zu haben, was ist denn so alles auf dem Markt. Dafür wäre es ja noch okay, die Werbung. Nichtsdestotrotz nervt mich in so eine Werbung, die ich, wo ich das überhaupt nicht brauchen werde. Also Waschmittelwerbung, meine Güte. Puff. Ich weiß nicht, ob ich aufgrund dessen das machen würde. Aber die stopfen ja Geld rein und scheinbar merken die das auch. Also wir kennen es aus unserer Firma, man merkt, schaltest eine Werbung, also jetzt machen wir das nicht mehr und auch nicht, aber hat man eine Werbung geschaltet, geht auf einmal, kaufen die Leute das. Ach stimmt, guck mal, mein Salbe X ist jetzt alle, müssen wir, denk mal dran, dass wir morgen kaufen. Ja, vielleicht ist es der Effekt, ich habe keine Ahnung. Komisch ist mir aber aufgefallen, die Macher der Werbung sagen immer, im Ausland ist die Werbung ein bisschen lustiger wie bei uns. Mhm. Ja, weil jetzt ein bisschen vom Thema, aber so wie du das mit der O2 gebracht hast, sowas Ähnliches habe ich. Ich habe mal, naja, irgendwo mal mit jemand, wollten wir Fringe, kennst du diese ja. Folgen? Ne? Und da wollten wir von der letzten Staffel die letzten drei sehen. Und die gab es im deutschen Fernsehen noch nicht, oder die letzten vier. Also haben wir dann mal versucht, irgendwie in Fox Amerika zu kommen. Und da sind wir auch reingekommen und dann siehst du das da auch und da läuft es. Und so wie die Werbung hier ist, also nicht zwischen den Folgen, sondern auch wirklich Werbung, kommt andauernd Werbung. Und zwar abwechselnd, jetzt musste ich lügen, ich glaube Microsoft und noch irgendein Provider. Die ist echt witzig beim ersten Mal, ja witzig. Jetzt kommt die nächste Pause wieder, das sind 30 Sekunden. 30 Sekunden wieder dieselbe Gag. So, und jetzt hat diese vier Folgen, jeder hat zwei Pausen und zwischen denen auch noch, ich habe das durch 1000 Mal gesehen über denselben Scheiß. Beim dritten konnte ich nicht mehr lachen. Die Pausen waren zu kurz, um zum Kühlschrank zu gehen, also sitzt du so da. Oh, Brainwash, ich merke, es schamponiert schon jetzt. Obwohl ich AT&T, das war glaube ich AT&T und Microsoft, ich kenne die ja. Also aber es wird nicht besser, wenn die mir das erzählen.
Also es kommt, ich meine, bei witzig finde ich auch lustig. Ist aber dann auch ziemlich schnell natürlich, wie du sagst, keine Wirkung mehr, wenn man es kennt. Es kommt aber immer darauf an, wie es witzig ist. Weil ich finde zum Beispiel diese Werbung, Ab in den Urlaub macht, glaube ich, der Baldack, oder? Ab in den Urlaub ist es, glaube ich. Da ist der zurzeit eine Werbung, der wohl eben urlaubsreif ist. Und die Werbung finde ich total dämlich eigentlich. Aber da ist so ein Junge, der eben zum Baldack sagt, na, bist auch schon urlaubsreif oder sowas. Und da hat er so ein verschmitztes Lächeln und da müssen wir alle immer grinsen, weil das einfach irgendwie total witzig rüberkommt. Selbst wenn du es 100 Mal gesehen hast, du findest es immer noch lustig, wie das rüberkommt. Und das ist halt dann so der andere Effekt. Es ist aber nur, was ich mir dann immer frage, das sind dann Sachen, die kommen sympathisch rüber. Also diese Werbung und eben andere Werbungen, auch andere witzige Werbungen. Wenn ich jetzt an den neuen Golf denke, wo sie eben mit Dave Gahan von Depeche Mode Werbung machen, da denke ich immer, ja, muss das jetzt sein, dass du das machst, aber nur weil ich befangen bin und ich würde mir auch keinen Golf kaufen deswegen. Selbst wenn sie hinten Depeche Mode aufschreiben, ja, auf die kann ich mir selber kaufen. Das Problem ist dann eigentlich, was ich mich frage, wenn sie dann Werbung bringen, die dir irgendwas vorgaukeln. Und da weiß ich nicht, ob das notwendig sein muss, dass ich dann bei irgendwie, nehmen wir mal eine, wofür ist es immer ganz schlimm, eine Falten-Wegmach-Creme für Frauen, da schreiben sie 90% der Frauen würden sie weiterempfehlen.
Machen wir das ein bisschen strukturiert. Also weil wir sind jetzt erstmal bei der Fernsehwerbung und schließen wir das mal so ab, wie die Werbung an einen kommt. Im Radio gibt es die auch und was weiß ich, Plakate und diese allen Kanäle, die es da so gibt. Zu der Fernsehwerbung, weil du gesagt hast, gerade mit Depeche Mode und sowas, ich glaube, wenn dort eine Werbung kommt, inzwischen denke ich so, früher nicht, früher hat mich das genervt, inzwischen, wenn die Werbung mir nicht gefällt, sage ich mir, ich bin nicht die Zielgruppe, das ist nicht für mich, also eher das Negative. Also, das kaufe ich mir nie. diese Werbung muss aber, weil so viele Spots da gleichzeitig laufen, muss so irgendwas zeigen und dann denken sich ja Werbehansels schon ziemlich kräftig drüber nach, dass bei dir irgendwas hängen bleibt. Ob das die Melodie ist von Expedia und was weiß ich, oder ein Kürzel oder ein Reim, dass du dann beim PC benutzt. Also das ist echt arbeiten die mit allen Tricks, so wie du da nochmal gesagt hast, wenn Hits, da wird in so komisches Sound eingepflegt, dass das Hirn das zu verarbeiten versucht oder so Ohrwurm-Technologie wird da. Also die versuchen alles, um ja, dich unbewusster in die Tüte zu kriegen. Bei Plakaten ist es schon ein bisschen anders, das gilt ja nur für Leute, die visuell sind, manche muss man auch nur lesen, also schon für nicht in jeden Analphabeten. Aber dort macht praktisch die Werbung, soll man, also ich, so wie du auch gesagt hast, die versprechen was die nicht halten können, von so einer Werbung darf man das, glaube ich, nicht erwarten, bis zum gewissen Grad. Also wenn die mir sagen, ein Waschmittel wäscht weiß, dann soll es ja weiß waschen. Wenn das dann nicht mehr ist, dann haben sie sich auch ziemlich viel verschissen.
Ja, die meisten waschen ja weiß als weiß.
Ja, und geht ja halt irgendwann mal nicht. Also erstens versuchen die, dir irgendwas zu erzählen. Guck mal, hier bunt, Pizzeria bei uns, tralala. Und dann weißt du, ach, heute habe ich Hunger, da war doch irgendwas mit der Pizzeria. Also so ein Effekt, sage ich noch, okay. Der nächste Effekt ist, weil nicht nur Firmen machen Werbung, was weiß ich, du hast ja auch mal um dein Mädel geworben und ich auch mal meins und die vielleicht um uns auch, keine Ahnung. Ja, also balzen tut man ja auch irgendwie. Also das ist ja auch so, was man zeigt seine besten Seiten, ob das jetzt eine Firma ist oder ein Produkt oder was und versucht, dass irgendjemand sich empfänglich dafür zeigt. Das ist ja auch Werbung und Kommunikation. Schau mal, ich habe hier was zu bieten. Ob wir das bewusst oder unbewusst machen, lassen wir mal sein. Wir kommen jetzt aber dazu, was den einen oder anderen ein bisschen schwerfällt, seine Fähigkeiten jetzt nicht bei Partnersuche, sondern beruflich oder in der Schule. Ja, nehmen wir mal Schule, weil dort war das, glaube ich, komplett anders wie im Berufsleben. In der Schule, also zumindest bei mir, waren diejenigen, die sich da aufgeprallt haben, wie toll die sind, die waren eigentlich unten durch. Es sei denn, sie konnten mit irgendwas stoppen. Im Berufsleben ist es komplett anders. Da die sich am meisten aufboosten, die sind auch am weitesten oben.
Das ist komisch, gell?
Schon. Und das komisch, ja. teilweise wird das auch gar nicht hinterfragt.
Ja, stimmt.
Ja. Also das ist ein bisschen erschreckend, weil wenn ich mir so die ganze Landschaft, brauchen wir nur die letzten Diskussionen von irgendwelchen Vorstandsvorsitzenden da sind, ne? Die Geld verdienen ohne Ende, dann verlassen sie den Posten, gehen nächste Firma und die fährt genauso Bach runter. Und bei der dritten auch. Ja, sag mal, denkt da keiner drüber nach, dass das wirklich eine Pflaume ist. Hallo. Ja, er kann ja viel erzählen. Und wenn du dir dann mal anschaust, ich weiß nicht, ob du mal schon mal Gelegenheit hattest, dir mal in FAZ oder Handelsblatt, so Lebenslauf beschreiben sie dann von einem. Wie geil das beschrieben ist. Ja. Jetzt habe ich mal aber gelesen in einer Zeitschrift von einem, den ich kenne. Hier habe ich mir gedacht, also ich kenne, wie das war und wie die das beschreiben. Es war so, wie das beschrieben war, aber das hatte ich so geil angelesen. Da dachte ich mir, wow, hey George, du hast ja so einen Lebenslauf, wenn ich nicht dabei wäre. Also es ist auch, muss man das bisschen schöner irgendwie darstellen, in normaler Form. So, und jetzt haben wir schon mal gesagt, bei deiner Produktwerbung, wenn die übertrieben ist und auch in der Firma, ich habe schon auch ein Problem, wenn nicht nur die Produkte, sondern auch die Leute sich bewerben, ich bin der Beste, aber das nicht stimmt. Erstmal ist immer doof. Es ist aber so, von den Leuten wird es immer mehr, habe ich so den Eindruck, es gibt auch immer wenige Leute, die sich die Zeit nehmen, das nachzuprüfen. Also ich kann mich erinnern, bei Produkten, als das erste Mal, Zeit weiß ich nicht, aber das war noch vor 2000, über die weißen Waschmittel kam, da war irgendwie Warntest und haben gezeigt, die waschen alle nicht weißer. Da kamen immer mehr so Produkttests, um mal die Werbung mal ein bisschen gerade zu rücken. Wo sich Leute bewerben, wie toll die sind, Politiker, die werden ja jedes Jahr wiedergewählt, egal was für Pflaumen das
sind. Aber das Problem haben wir doch auch beim Produkt. Es ist, glaube ich, durch die Masse, weil ich glaube nämlich fast, dass auch so Stiftung Warentestgeschichten, dass die früher mehr Macht hatten, weil sie es jetzt zu schnell dreht, die ganze Geschichte. Weil wenn die jetzt was testen, das, was die in der Zeitung testen, das ist ja eigentlich schon wieder veraltet, kann man sagen. Also jetzt überspitzt gesagt, das mag in dem Augenblick gerade das
Nonplusultra sein. Das ist die Evolution, richtig,
genau. Bis das getestet ist. Aber bis ich das gelesen habe, ist eigentlich schon der Nachfolger auf dem Markt. Das heißt, wenn ich mir jetzt, Fernseher, Telefon,
bei Technik,
ganz egal, gerade bei Technik ist es die Hölle. Und dann lese ich das durch und stelle mir das daheim hin. Und es kann mir eigentlich egal sein, weil ich das nicht so wie ein... damals den Kasten, den ich aufgemacht habe, der dann 20 Jahre hält, die Zeiten sind einfach rum, weil jetzt rennt jeder nach 3, 4, 5 Jahren wieder und holt das nächste Gerät. Und dadurch ist es eigentlich auch wurscht, wenn der jetzt irgendwie ein paar Pixel verliert. Da hat man sich ja ganz am Anfang bei LED-Fernsehen hat man sich ja über jedes fehlende Pixel aufgeregt wie ein Weltmeister. Jetzt ist es eigentlich sowas von egal. Wo es, glaube ich, immer noch schwierig ist, ist es gerade so Sachen, die sich nicht ändern. So Cremes, Oil of Olas, das gibt es ja immer noch. Und Nivea und wie sie alle heißt. Also so feste Produkte, die könnten damit, glaube ich, schon Probleme haben, wenn sie dann mal schlecht bewertet werden. Mhm. Andererseits ist es aber dann trotzdem so, dass das manchmal Produkte sind, die dann auch ziemlich komisch angeben in der Werbung. Da wo sie dich versuchen zu greifen und du denkst dir, was soll jetzt das bauen? Das ist dann immer so dieser Zwiespalt, weil die hätten dann ein Problem, wenn jemand sagt, du bist schlecht von der Qualität her, was eigentlich relativ selten ist, weil sie ja die normalen Sachen drin haben. Das ist auch die Frage, was getestet wird. Eine Creme mag ja gut sein, ob sie die Falten wegmacht, weiß ich nicht. Aber ob dann es notwendig ist, darüber hinaus irgendwas zu erzählen. Weil wenn ich das Kern, nehmen wir mal die Falten weg, Creme, Kernziel ist Falten weg. Du schmierst dieses Ding ins Gesicht und du hast dann halt eventuell gefühlt oder auch in real, mag ja eine Zaubercreme sein, hast du weniger Falten. Warum muss ich dann darüber hinaus Informationen vermitteln, die, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, totaler Quatsch sind? Wie dieses, ja, 90% der Frauen, ja, die wir befragt haben, würden es weiterempfehlen. Und dann haben sie 9 Frauen befragt und also, ja, super. Die wahrscheinlich noch in derselben Firma arbeiten.
Also das Geständnis ist was anderes. Ich glaube schon, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Leute dann vergessen, dass es das vielleicht ist, gestellt ist, und dann da bleibt nur hängen, da haben so viele Leute drüber gesprochen.
Das kann aber dann auch nur der einzige Grund sein, warum es so viele quasi Zufallswerbung gibt.
Ja, schon.
Diese Vielmann auch treffen die Leute auf der Straße, hört sich mal voll in der Markending, aber ist auch egal. Dann 9:30 in Deutschland, ich weiß gar nicht, Knopper heißt, oder? Knopper, die treffen die ja auch immer zufällig vom Supermarkt, die ganz zufällig beim Einkaufen, und jetzt liegen die Knoppers auch immer ganz oben drauf, das finde ich mal witzig. Aber ist auch egal, aber das würde dann zu dem passen, weil die ja auch funktionieren müssen. Und seins lächelt dann drüber und sagt, ja, haha, du bist trotzdem eine Schauspielerin. Mhm. Aber dann passt es zu deiner Ursprungsidee, weil dann scheint es tatsächlich zu sein, dass es wie ein erzählt rüberkommt, und dann verliert man den Zusammenhang irgendwann. Ja.
Anders geht's los. Aber das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, so ein bisschen Richtung Evolution. Also die erste Werbung hat erzählen können, was die wollte. Was ich erinnere, in den komischen Fernsehern, die am Frühjahr waren, oder im Kino, war, naja, sag mal, Produktwerbung, wo es tatsächlich auf die Qualität oder Art des Produkts an. Also wenn es um Eis geworben wird, da sollst du einfach nur Bock drauf kriegen, und wenn das nicht schmeckt, dann wirst du nächstes Mal nicht essen. Aber die Ariel-Werbung oder die Waschmittel-Werbung, das war Dauerbeschallung, du sollst dann sagen, dass das beste Waschmittel ist. Dann kam irgendwie Warntest, und okay, dann hat jetzt das Produkt geantwortet, auch es wird jetzt Ariel getestet, aber nicht der Hersteller. Also ich wusste zum Beispiel nicht, ist das nicht Bogdan und Gamble oder sowas? Oder ich weiß nicht. Also
ist nicht alles Henkel?
Oder Henkel,
ich weiß nicht. Es kann ja nur einer von
den sind aber sein. Nur zwei Filme. Und dann guckst du Persil und Weiße Riese und Schabernack. Du schaust ja auf die Etikett, das ist alles nur zwei Filme. Oder drei richtig, vielleicht noch. Eine bei den grünen Produkten ist vielleicht noch eine dazugekommen. Als mir das erste Mal klar wurde, das sind schon die Kanäle für die einzelnen Leute. Also, du konntest von derselben Firma die sich gegenseitig bewerben, und dann messen sie, aha, die Werbung war besser, weil ich alle das rote Ding hier kaufe und nicht das grüne. Das ist mir so das erste Mal aufgegangen. Da dachte ich mir, hallo. Und das war auch, glaube ich, so die erste Reaktion, so evolutionstechnisch. Wenn eine dein Produkt kritisiert, muss noch genug andere auf dem Markt haben.
Ich glaube, du greifst damit erstens das. Erstens kannst du es dadurch diversifizieren, dass du dann eben ausscherst, ja, wir haben ja noch das ist besser. Und ich glaube, du greifst damit auch die Zielgruppen auf. Mhm. Weil die eine braucht vielleicht immer noch die, ohne Klischees aufzubauen, aber ich glaube, so eine Rentnerin, die ist es von früher gewohnt. Sie hat diese riesige Monsterkiste, und die gibt es auch immer noch zu kaufen. Also es gibt dann diese große viereckige Superkiste und dann eben die vermeintlich ökologisch Denkerinnen, die kaufen irgendwas Kleines. Dann gibt es die Flasche gerne hätten, die gerne
wischen. Die für die Schwarzen.
Dann für Schwarz. alle
die schwarze Klamotten.
Das kaufen dann nur das unbedingt für Schwarz. Das ist komisch, weil wir dann trotzdem alles grau irgendwann. Und so zieht sich das, glaube ich, durch, weil dadurch kann man viele verschiedene Zielgruppen befriedigen, ganz einfach. Mhm. Und die können dann auch, und das ist ja die Krux, ich glaube, dass gar nicht so viel bei diesen Waschmitteln auf den Hersteller achten, weil ich weiß auch, dass es nur ein paar sind. Aber die stehen dann eben da drin und sagen, ja, das wurde jetzt auch noch schlecht bewertet, jetzt nehme ich das und bin dann auch noch glücklich damit. Und jetzt wasche ich sowieso eine schwarze Wäsche, dann ist es auch geschickter.
Also es ist echt. Ja, das Gleiche ist bei Schokoriegeln, ne? Ich glaube, da gibt es auch ganz wenige.
Ja, da ist ja...
Die Mars Company, ist das nicht auch Twix und sowas? Das gehört auch alles dazu, ja. Snickers und der ganze Klump. Und dann gibt es irgendwie noch Manna, das ist dann, glaube ich, so irgendwas Österreichisches. Das ist,
glaube ich, Österreich.
Und dann gehört viel Nestle und ja. Lindt, ja. Das sind schon die kleinen Schokolade. Aber diese Massenprodukte, das sind auch nicht so viele.
Ja, genau.
Okay, gut, das heißt, die grasen damit praktisch Zielgruppen ab.
Was ist aber dann quasi dem Kleinen, der vielleicht ein genialeres Produkt hat und wahrscheinlich schwer macht?
Ja, das haben wir schon bei unseren Buchdiskussionen gehabt. Ich glaube, es gibt Produkte, wo du nicht mehr als bestimmte Anzahl machen kannst am Tag. Sobald du eine Maschine hast, die das Handarbeit ablöst, egal wie gut man das nachbildet, aber wenn gerade das, was du in der Handarbeit, diese Langsamkeit oder ich weiß nicht, diese Verzögerung beim Gießen oder das langsame Gießen und nicht stampfen oder ich weiß nicht, was da so passiert bei den ganzen Prozessen, bei Schokolaterie und Süßigkeiten zum Beispiel, wenn das den super Geschmack ausgemacht hat, die Sämigkeit oder ich weiß nicht, worauf das so ankommt, wenn du das dann auf mehr umstellst, Hauptsache die Zutaten sind dieselben und die Reihenfolge, wie man zusammenpappt und aufeinander schichtet, sind die gleichen, dann geht ein bisschen was verloren. Und wenn du aber derjenige bist, der weiß, das muss ich per Hand machen, dann kannst du nur eine bestimmte Anzahl pro Tag machen. Da kannst du auch nicht die Millionen abgrasen
damit. Da gab es mal so einen Film mit Jean-Paul Belmondo, glaube ich, vor langer Zeit. Da hat er, glaube ich, irgendein Produkt gemacht. Ich weiß, frag mich jetzt auch nicht, wie der Film heißt. Da hat er ein Produkt gemacht. Es war aber auch irgendwas zum ich glaube, es war sogar irgendwas zum Essen. Nee, ein Klebstoff war es. Mhm. Und alle wollten ihm dieses Rezept, das ist ein langjähriges Familienrezept, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, das wollten die ihm alle abkaufen. Und dann hat man in so einer Szene gesehen, wie er, weil die haben das analysiert und alles Mögliche, kam aber auf das letzte Quäntchen nicht. Mhm. Und das letzte Quäntchen war nichts weiter, als dass er in diese Trommel, wo das gemixt worden ist, reingespuckt hat. Das war so das ganze Geheimrezept.
Und also Lafonnet, der Dingsbums, das war doch nicht Belmondo, das war doch der kleine...
Nein, das war Belmondo, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es Belmondo war.
Okay.
Bin ich mir ziemlich sicher. Doch, Belmondo. Nicht der Louis, der war das nicht. Nein, in dem Fall nicht.
Okay, gut, ne? Ja. In so einem Film kann ich mich auch erinnern. Kann sein, dass es da war,
ja. Ja, also das war ziemlich, damals ziemlich lustig. Wahrscheinlich ist er ein schlechter Film. Aber das ist auch sowas, ja. Aber es stimmt, es ist immer so. Ich versuche mich immer nicht beeinflussen zu lassen, aber ich glaube, man lässt sich doch beeinflussen. Ich werde niemals an den Briefkasten einen Zettel hinhängen, bitte keine Werbung, weil ich es ganz interessant finde, weil da kommt ja meistens dann diese regionale Geschichte. Mhm. Und die überblätter ich kurz, weil ich da nicht nach Schnäppchen suche, sondern meistens dann immer das der erste Punkt ist für ein neues Restaurant oder sowas. Mhm. Und die probiere ich immer ganz gern. Was ich nicht mache, ist diese ganzen Dinger jetzt bei uns irgendwie Salat im Angebot und ich zahle 5 Euro Sprit, um dann 20 Cent zu sparen, das ist mir dann zu blöd. Mhm. Aber ansonsten ist es halt...
Also diese Werbung, irgendwann war unser Briefkasten so klein, waren wir auf den Aufkleber drauf gemacht. Und ich muss sagen, das erste Mal habe ich es dann bereut, ich weiß nicht, 2 Jahre später, ich wollte mal irgendwie Samstag oder Freitag eine Pizza bestellen. Und ich wusste, bei uns hat da eine Pizza in Gröbenzell war das oder sowas aufgemacht. Und finde mal, das war so, Internet war noch nicht so, finde dann mal das Telefonnummer von der Pizzeria. Und dann haben wir so ein Zeitungsrohr gemacht, da kommt jetzt die ganze Werbung da rein. Weil sowas, sag ich mir auch, gucke ich mir mal an, ja, warum nicht? Vielleicht hat ein neuer, so wie du auch sagst, vielleicht ein neuer Chinese aufgemacht, mhm, oder was auch immer, kann man ja sich mal anschauen. Also von daher, wenn das eine Information ist und wenn das nicht aufdringlich ist. Und aufdringlich fängt da an zu sein, wo ich keine Möglichkeit habe, auszuweichen.
Mal ganz was anderes als Werbung, von wegen aufdringlich. Gestern war bei mir im Briefkasten die gelben Seiten von München. Ich brauche keine gelben Seiten von München. Warum? Schön eingeschweißt, kein Schimmer. Das verteilen die, wahrscheinlich haben sie in der Palette bei der Post hingestellt. Und kein Mensch holt sie, ich brauche kein Mensch. Also ich brauche zumindest
nicht. Doch nicht dann.
Nein, ich gucke ja im internationalen Netz nach, wenn ich was suche. Und ich habe das Ding, das ist schon wieder Ressourcenverschwendung ohne Ende. Ich muss erstmal den Plastik runterziehen, weil der kommt ja in den gelben Sack. Und den Rest in den Papiermüll. Ungesehen, ich brauche keine gelben Seiten von München. Ich habe zu meiner Frau gesagt, nimm mit in die Firma, wollte sie auch nicht. Vielleicht gibt es da noch irgendjemanden. Das ist absolut Und über den gelben Sack könnte ich mich auch noch aufregen.
Weißt du, warum sie das so verteilen?
Ja, weil sie, glaube ich, müssen. Der Verlag richtig. Muss das machen, so viel
und
ich weiß.
Und die kriegen umso mehr Geld, je mehr Kunden die haben. Das heißt, das muss an die Kunden auch gehen. Und die haben ziemlich Konkurrenz. Das ist einmal das blaue Münchner Blaue. Das ist, glaube ich, die haben dann auch irgendwelche Gratis-Bons für irgendwelche Tests oder sowas.
Aber das ist halt nervig.
War ja schon.
Weißt du, wirst da mit was.
Ja, vor allem bist du konfrontiert, machst du ja auch noch schlechtes Gewissen, weil das Papier musst du rauswerfen, ohne es genutzt zu haben.
Genau, ja. Richtig. Ja. Also,
gut, zurück zu der Werbung und Dingsbums und Evolution. Das nächste, was ich glaube, was es noch vor 10 Jahren oder 20 Jahren gar nicht gab, ist, dass den Leuten bei den Produkten auch schlechtes Gewissen eingeredet werden kann. Ja, Kinderarbeitshemden und oder was weiß ich, das wurde auf Kosten in eine Plantage, wo dann die armen Eingeborenen dann nichts mehr zu essen haben. Über sowas hat man sich früher Gedanken nicht gemacht, weil das war ja alles bei uns hier im Land oder vielleicht noch, was weiß ich, das Nachbarland wurde das hergestellt. Inzwischen kann man da das Produkt auch auf- oder abwerten. Hat man gesehen, man hat mal versucht mit dem Apple, da müssen wir ein iPhone, ne? War ja auch, das wird alles dabei Fox. Nein, kam raus. Alles wird bei Fox hergestellt.
Was aber in der Werbung ziemlich wenig genommen wird, weil die dürfen ja diese vergleichende Werbung machen und das wird aber verdammt selten.
Bei uns wenig, in den USA schon. Aber das ist, denke ich mal, diese also Werbungssäule hat sich durch die Produktvielfalt ein bisschen weiterentwickelt und die Testsäule, also die Anti-Werbung, nennen wir das mal, das wieder zurechtzurücken, ist dann die andere Säule. Mit Warntest, okay, gut, die gibt es immer noch und man schaut auch gerne mal rein, um sich ein bisschen zu orientieren. Aber dadurch kann die Industrie da schon dagegen wettern. Aber gegen diese neue Gewissens-Anti-Werbung, wo man sagt, ja Leute, schaut doch mal, wo die Wolle herkommt. Mhm. Und schwuppdiwupp, schon fragen die Leute. Und schon ein halbes Jahr später sagen alle, ja, wir machen das natürlich ohne Kinderarbeit. Also das zeigt mir auch, egal wie viel Werbung die da machen, die versuchen auch uns Verbrauchern ein bisschen das Gefühl wegzunehmen, dass wir Macht haben über die Sachen. Weil was du nicht kaufst oder was man gemeinschaftlich nicht kauft, da kannst du ziemlich einen Druck ausüben. Und das ist, glaube ich, so in die Köpfe noch nicht durchgegangen.
Ich glaube, da haben die auch Probleme damit, habe ich das Gefühl. Weil wenn ich jetzt, es ist ein mehrschneidiges Schwert. Zum einen, ich lebe ja nicht in der Stadt, ist ja relativ schnucklig hier. Da ärgere ich mich jedes Mal, wenn irgendwas wieder aufgedeckt wird. Nehmen wir mal diese armen Hühnchen, die irgendwo in irgendeinem Stall verheizt werden. Und in der Zeitung steht dann, der Verbraucher kann's lenken, indem er da nicht das Billig kauft. Und da habe ich dann schon, da habe ich dann quasi auf dem Land mehr oder weniger verloren, weil ich habe dann nur diesen einen Supermarkt. Also da müsste ich schon wieder andere Ressourcen verschwenden. Aber das ist eine Kategorie davon. Und ansonsten habe ich aber schon auch gemerkt, dass die teilweise auch das total vergessen, was für eine Macht der Verbraucher hat. Und gar nicht damit rechnen, weil die einerseits versuchen die Firmen dann über das Internet selbst Werbung zu machen und Marketing zu machen und kriegen dann plötzlich die Krise, wenn ein, wie heißt du schon, Shitstorm heißt es, glaube ich, jetzt Neudeutsch, sich dann plötzlich ins Gegenteil dreht, weil da sind sie dann immer total überfordert, habe ich das Gefühl, weil das kriegt man, gerade in Facebook kriegt man das ja ziemlich schnell mit, wenn man da irgendwie viele von meinen, in Anführungsstrichen, Freunde hat, also da so eine Community hat, und dann kriegt man mit, was alles gepostet wird. Da ist viel Quatsch dabei, dass dann einfach so Fakes sind, kann man sagen, aber manche Sachen, da wo man sich echt fragt, Firma, warum machst du eigentlich jetzt diesen Fehler und kommunizierst nicht auf einem positiven Weg? Also die einen, die verklagen den, weil er irgendwas Blödes gesagt hat und die ganze Welt echauffiert sich darüber. Die anderen, Amazon, da könnte ich mich eigentlich gar nicht mehr so sehr über Amazon aufregen, da rege ich mich eigentlich mehr über den Shitstorm auf, weil da sehe ich das Problem ganz woanders, dass die ich will jetzt nicht sagen, die Leute verheizen, aber sie haben halt eben das gemacht, was rechtlich möglich ist und deswegen sehe ich das Problem ganz woanders. Also würde ich als Unternehmen wahrscheinlich genauso machen und da finde ich es dann auch ein bisschen lächerlich, wenn man dann sagt, ich kaufe das Buch jetzt dann doch bei einem anderen Großhändler, der wahrscheinlich das genauso macht. Das wurde halt nur noch nicht gezeigt in der AD. Also das ist
ja außerdem, ein bisschen kurz gesprungen. Außerdem, diese Schiene ist ja natürlich auch was... seltsamerweise passiert nach jedem normalen Lebensmittelskandal immer auf der Bio-Seite auch ein Lebensmittel sein.
Richtig, ja.
Ganz das logisch, ist scheinbar
weil,
so.
Weil jetzt, alle wegspringen und rüberspringen und dann muss da die Masse gefertigt werden. Richtig. Und schon muss
und ich man weiß aber, nicht, ob das nicht diese eine Lobby, die andere Lobby da gegenseitig sich ein bisschen ausspielt. Ja. Da wird ja wieder ein Journalist gesagt, ah, guck doch mal lieber nach diesen Landeiern und ja, der andere soll mal gucken nach den Landschinken oder sowas. Und schon ist da wieder was aufgetan. Seltsamerweise überfordert es aber einige Leute schon. Also gerade mit dem Pferdefleisch im Lasagne, ich glaube, ich habe keinen, jetzt würde ich ein paar Leuten wahrscheinlich Unrecht tun, aber von den vielen Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, sind die wenigsten, die geschnallt haben, um was es da geht. Dass da Pferd im Lasagne ist, das ist in Italien in den besten Restaurants, muss Pferd im Lasagne sein, sonst ist es kein gutes Lasagne.
Das muss auch so sein, weil ich habe gehört, dass dieser Pferdemetzger in München, der am Viktualienmarkt ist, glaube ich, der wurde ja teilweise angegriffen, was ihm einfällt, dass er ein Pferdemetzger ist, so ungefähr. Und dann hat er gesagt, hallo, der hat damit gar nichts zu tun, der ist da schon seit ewigen Zeiten. Und deswegen, ja.
Also erstens kapieren die das gar nicht. Aber, Pferde, irgendwo, das ist ja schlimmer wie Hunde in Lasagne oder was. Ja. Also erstmal checken die gar nicht, um was es da geht. Dann verdrehen die das auch noch. Ja. Weil eigentlich das Schlimme an dem Lasagne war nicht das Lasagne. Das haben die auch gar nicht entdeckt, dass das Pferd ist. Sondern die haben erstmal diese ganzen Dopingmittel da entdeckt. Da haben gesagt, richtig, wo kommen die dann jetzt eigentlich hier? Kühe dürfen das ja nicht kriegen, Schweine auch nicht, Hunde auch nicht. Da gucken wir doch mal. Ne? Und dann hat sie gesagt, okay, das eine haben dann identifiziert. Das ist halt Beruhigungsmittel für Pferde. Für Pferde ist oder sowas. Das regt die Leute aber gar nicht drüber auf. Also, hallo, das Pferd könnt ihr essen, das passiert euch nicht. Aber diese Beruhigungsmittel, nee, das, oh Mann, das ging auch. Und ich glaube, das ist für viele Leute, das kennst du aber auch von Büchern lesen, man kann ja eine Geschichte auf verschiedene Weisen erzählen. Und bei den Leuten bleibt aber nur, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, irgendwas, nur das Markanteste hängen. Also hier bei dem Pferdelasagne ist das Pferd geblieben, weil diese Beruhigungsmittel, die sagen ihnen nichts. Ja, da steht doch irgendwie drin, X25C für Reitpferde oder sowas, sagen sie, kenne ich nicht, aber Pferd im Lasagne ist schlimm. Das andere ist, ja, das gehört dazu. Welche Sattel das hatte, weiß ich jetzt nicht, aber Pferd ist schlimm. Und wie man den Leuten das erklärt, die komplexeren Sachen, die nehmen sie dann gar nicht mehr wahr. Und das, glaube ich, nimmt sich die Werbung auch gerne raus. Erstmal irgendwas Buntes, was die Leute aufnehmen können. Und das, was dahinter hängt, das sollen sie sich nicht aufnehmen. Ich finde immer ganz nett, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und merke, die erzählen mir was vom Essen oder vom Pferd oder eher vom Essen, biologisch, was weiß ich, da gibt es ja so einige, die meinen, mit viel reden zu können. Und ich versuche mir dann das Gespräch ein bisschen auf Honig zu lenken, was Honig ist. Mhm. Du glaubst nicht, wie wenig Leute wissen, was Honig ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht erwischt habe, du weißt auch nicht.
Ja, jetzt Quatsch, oder was?
Nee, echt? Also dann sagst du, ja, wissen Sie, wo Honig kommt? Ja, das ist von den Blüten. Ja, aber wie kommt es jetzt von der Blüte in das Glas? Ja, da gibt es Fabriken dafür. Hallo? Nee, da braucht man ja Bienen. Ja, genau, die Bienen bringen es ins Glas. Nein! So, und dann, wenn wir so weit sind, dann kann ich mir seltenst verkneifen und erzählen. Also, das passiert folgendermaßen. Die Biene fliegt zu der Blume, leckt den Honig weg, kommt in den Bienenstock und kotzt es da raus. Und dann wird es Honig vorher. Ist es ja Nektar. Ach so. Ja, und dann wird es geschleudert und ins Glas gemacht. Wenn ich das dann erzähle, dass die Biene das auskotzt, das ist schon, die Hälfte springt dann meistens aus, ah, dann mag ich Honig doch nicht. Sag ich, ah, aber Waldhonig wird ganz anders gemacht. Sagt er, wie? Ja, das ist Läusescheiße. Ja, wie? Ja, die Läuse kacken das aus und die Bienen fressen das auf und kotzen das Also, man muss sich das nicht so bildlich vorstellen, ist klar.
Aber woher kommt das denn? Weil ich hab ja auch genug, ich schaue ja mal gerne, ziemlich gerne Leute an und beobachte die eigentlich immer Leute überall gerne. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich beim Rewe war, beim Supermarkt und war schön fröhlich beim Einkaufen und dann ist so eine Familie in mir vorbeigegangen und dann hat die Mutter auch noch gesagt, heute machen wir uns was ganz Leckeres und hatte den Wagen schon voll mit Fertigfutter und hat sich halt dann noch eine andere Dose reingeschmissen, wo ich mir dann dachte, das ist für mich immer so das Super-GAU. Also ich denke da immer so an früher, was ich immer noch ab und zu schwach werde, so eine Dose Ravioli, das heißt aber für mich, ich bin komplett allein zu Hause, alle sind irgendwo ausgeflogen und ich habe absolut keinen Bock zum Kochen Und dann so, komm, und jetzt würzt es ja auch noch nach mit allem möglichen, damit es wenigstens ein bisschen schmeckt. Aber das ist der einzige Schwachpunkt. Ansonsten ist ja das alles immer so schwierig. Aber die Leute, die glauben das ja. Und ganz schön war auch, das, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, wo ich beim Tee kaufen war mit meinem Töchterchen. Und meine Tochter hat früh schön bunt nach dem Bilderchen ausgesucht. Und da habe ich gesagt, nein, das ist alles schlecht. Da ist Aroma drin und ich möchte einen puren Tee haben. Alles, wo aromatisiert draufsteht, ist mit Aroma und das wollen wir nicht. Und dann hat meine Tochter mal anders gesucht. Und der Witz war, dass neben mir eine Frau stand, die hatte den ganzen Wagen schon voll mit Tees, hat es gehört und hat alle wieder rausgestellt und ist dann, glaube ich, mit dem schwarzen Tee nach Hause gegangen.
Aber wie wenig halt, das taugt.
Ja, das ist erstaunlich. Das
ich habe nur so zwischendurch, kommen wir gleich mal zurück. Ich habe mir jetzt, ich schaue mir gerne, jeden Freitag gibt es auf Telepolis im Heise Verlag, gibt es diesen Artikel YouTube und Co. Da werden so alle möglichen Videos vorgestellt, die da so letzte Woche neu reingekommen sind. Ich finde immer so ein guter Schnitt über alles Mögliche. Mhm. Also das ist nicht nur YouTube, noch ein paar andere. Und letzten Freitag ist ein Video mit Jamie Oliver, also der Koch aus England, wie er versucht, Kindern beizubringen, was gutes Essen ist und was schlechtes Essen ist. Und da hat er so eine Schüssel mit Chicken Nuggets. Sagt er, das kennt ihr doch, sagen die Kinder, ja. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie man sowas macht. Mhm. Ja, und nimmt zwei Hühner und sagt, ah, das sind Hühner. Gefallen euch die Hühner? Ja. Ah, und an den Hühnern gibt es leckere Brust. Kennst du das Video oder was?
Nee.
Und dann sagt er, ah, das sind so 5 oder 6 Kinder, weiß ich jetzt nicht, so 7 können auch sein. Und dann schneidet er die Brüste, ah, das sind leckere Brüste, das kann man schön braten. Das würdet ihr bestimmt gerne essen. Ja, klar. Dann nimmt er die Flügelchen und sagt, und das sind die Flügel, die kann man schön grillen oder was auch immer. Das wird auch lecker. Ja, klar. Dann schneidet er die Beinchen ab, wieder das Gleiche. Ja, lecker. Dann bleibt der Leib übrig mit dem Hintern und den Guschen und sieht halt total scheiße aus. Ne? Und sagt, und würdet ihr das gerne essen? Bäh, nee. Dann sagt er, okay, gut, also pass mal auf. Ich habe hier noch das Leib und noch ein paar Abfälle von dem Huhn, tut er so in den Mixer, mixt es durch und sagt er, gefällt euch die Pampe? Die Kinder, nee. Dann mache ich noch ein bisschen Mehl rein. Dann macht er noch Mehl rein und Semmelbrösel, mixt er das nochmal durch. Würdet ihr das jetzt gerne essen? Nee. Aber passt mal auf, jetzt nehme ich die Pampe und mache schöne Kringel draus und mach mal noch ein bisschen Panade drauf und mach das im fettigen Fett. Und grillte diese, machte das in die Bratpfanne und brät das so und fragt, und würdet ihr das jetzt gerne essen? Ja. Also die ganze Story erzählt, das wurde widerlich und widerlich.
Ja, aber wer ist denn da schuld?
Er hat gesagt, Kinder, seid ihr denn bescheuert? Jetzt sagt er mir die ganze Zeit, das ist widerlich und wenn ihr das Ding seht, sagt ihr, ihr wollt es haben. Ja, wir sind hungrig. Also erstens hat er ziemlich lang gezogen, vielleicht waren sie wirklich hungrig und zu Hause nichts zu essen gekriegt, weil die ja bei Jamie Oliver essen werden. Das andere ist natürlich, das andere kennen die schon.
Ja, klar.
Der Weg.
Aber das sind ja Kinder, aber wenn man jetzt da weiter in sagen wir mal, Richtung jugendliche Erwachsene geht, da fragt man sich dann, wer schuld ist, dass die nicht dieses rudimentäre Lebensmittelwissen haben.
Ich denke, das sind die Eltern. Das sind schon die Eltern zu Hause. Aber das sind schon die Eltern, weil, also bei, gut, hast du gerade selber auch gesagt, Ravioli, du hast noch ein bisschen eine Hemmschwelle, das den Kindern anzubieten.
Die haben es noch nie gegessen. Das ist ja für mich, das war für mich immer so das Essen nach irgendeinem Saufnacht als Jugendlicher.
Irgendwann war ich mal allein, als Jugendlicher allein zu Hause und dann wusste ich nicht, meine Eltern waren in Urlaub und ich habe irgendwie alles, was gut war, weggefuttert. Und da dachte ich mir, nimmst du mal Ravioli. Und das war so, wie die Dinge immer so pappig. Das war das einzige Mal, wo ich die gegessen habe, muss ich mir nicht antun. Egal wie, aber ich denke, manche Leute und verlieren erstmal ein bisschen den Bezug dazu und dann man verliert sehr schnell durch das Überwürzt, die fertigen Sachen sind ziemlich stark überwürzt.
Ja, allein schon ja der dann auch noch aromatisiert natürlich.
Aromatisiert und da sind aber Geschmacksverstärker drin. Der Geschmacksverstärker, das ist ja wahrscheinlich diese Soja, wie nennt man das, Glutamat oder sowas. Das dominiert so stark.
Es ist nicht aber auch unbewusst. So, dass das ein Sparsamkeitsdenken ist, sage ich jetzt mal, weil wenn ich koche, was ich das öfteren tue, für die ganze Familie, dann brauche ich eigentlich ziemlich viel Kohle. Wenn ich mir eine Dose kaufe, machen wir mal Ravioli, lecker Ravioli, Abendessen für alle. Dann brauche ich vielleicht, wenn sie gut zuschlagen, 3 Dosen. Dann bin ich, weiß nicht, 6-7 Euro los. Ich weiß es nicht, was so eine Dose kostet. Wahrscheinlich 2 oder so, schätze ich mal. Also sind 6 Euro, sagen wir mal.
Schau dir mal die Kinder an. Ich würde dir recht geben, wenn die alle abgemagert rumrennen würden.
Ja, aber mit der Ravioli-Dose kannst du nicht abgemagert rumrennen. Ja, eben.
Hallo, hallo, wenn die Hälfte, wenn die ein Viertel davon essen würden und das für dasselbe Geld kaufen würden, würden sie erstmal nicht so fett werden, wie die da rumrennen. Und zweitens, ich glaube, in ziemlich früher Zeit bilden sich die Geschmacksnerven aus. Und wenn du nichts anderes schmeckst, nur diese 3 Sorten,
dann... Ja, schmeckt dir, das habe ich auch schon mal gehört, ja, schmeckt dir auch keine Erdbeere mehr, weil die haben da mal irgend so einen Blindtest gemacht mit aromatisiert.
Richtig.
Also Erdbeerpampe, die eine war eben eine aromatisierte Erdbeerpampe, das andere waren echte Erdbeeren und echte Erdbeeren schmecken halt nicht so intensiv nach Erdbeeren wie Aromapampe.
Dazu passt vielleicht interessant, ich habe letztens einen Beitrag gehört oder gelesen, das wechsle ich mir jetzt gerne, über die Stinkfrucht. Die gibt es ja in Südostasien und also in der südlichen Halbkugel gibt es so eine riesenfette Frucht und die stinkt tierisch nach Schwefel und verfaulten Eiern und sowas. Interessant haben die mal untersucht, weil die schmeckt sehr lecker. Haben die untersucht, inwieweit wir aufgrund des Geruchs Lebensmittel einteilen. Und das ist eine reine Erziehungssache. Mhm. Das heißt, dass irgendwas gut riecht zum Essen oder schlecht, kommt nicht von dem Lebensmittel, sondern das ist eine Erziehung. Man bildet sich auch an, dass der Fisch, weil er nach Fisch riecht, ist er giftig. Das riechst du nicht. Das
ja, klar.
Gehst du aufs. Und die haben dann festgestellt, okay, diese Frucht war halt, hat angesprochen, halt mit diesem Duft, der halt widerlich war, aber sehr markant, hat angelockt potenzielle Esser, die das halt gefuttert haben. Das war auch lecker und haben dann die Körner verbreitet. In der Nordhimmelsphäre war das, dieser Geruch ist dann eher unpassend, was weiß ich was.
Das ist aber allgemein, wenn du was änderst, weil ich habe irgendwo mal so einen Farbtest gesehen, da haben sie ganz normales, ich weiß nicht, Steak mit Kartoffeln und mit, also ganz normales Essen halt. Und dann haben sie eben mit Lebensmittelfarbe, Farbstoff, kein Schimmer, haben sie das geändert. Dann war das alles halt blau. So richtig, richtig blau. Und schon konnte es keiner mehr essen, weil das einfach
nicht also
so
es reicht, aussah, wie wenn es, du Cola ohne Braun.
Nur, genau, du musst nur irgendwas ändern.
Cola ohne Braun, das Wasser, durchsichtiges Wasser und süß ohne Ende, das kannst du ja nicht trinken.
Ja, richtig, ja. Also das ist echt komisch.
So gaukeln die uns da alles mögliche.
Alle die verarschen uns, ich merke schon. Ja. Das ist echt zum Kotzen.
Ja. So, das ist, warte mal, wie viel sind wir denn jetzt?
Ach, eine Stunde haben wir schon,
ja? Eine Stunde haben wir ja schon.
Ist ja der Hammer. Heute kommt Fußball.
Wann kommt denn der?
8:45 ist Anstoß.
Na ja, guck mal.
War natürlich.
Da hätte ich noch ein anderes Thema. Na, interessant ist schon bei der Werbung, wie viele Kanäle man für einen Menschen findet, um den überhaupt anzusprechen. Also interessant finde ich auch, dass das nicht nur Zielgruppen unterschiedlich ist, Altersgruppen und sowas. Geografisch, also ich finde immer österreichische Werbung viel lustiger wie unsere oder englische auch. Die würde aber bei uns nicht funktionieren. Wir finden die lustig, aber das kaufen würden wir es trotzdem nicht. Solche Sachen finde ich gut. Und in Südamerika, ja in Brasilien, dort ist sogar noch ein bisschen gehässige Werbung. Auch noch gar nicht schlecht. Das ist ja bei uns, kommt das so langsam hier rüber. Oder, ach Gott, was war da? Ja, dort war auch, Ravioli wurde auch beworben, Irasau. Dort, um das Mittel ging es da gar nicht, was du da gegessen hast. In Brasilien, da gibt es alles frisch. Ja. Da machen die Werbung für Dosengemüse. Deshalb haben sie das Gemüse gar nicht gezeigt, so wie bei uns, Bonduelle oder sowas, sondern das war die Melodie und die Aufschrift und tanzende Mädchen und happige Jungs.
Wäre es denn nicht sinnvoll, wenn die Massenwerber, also nehmen wir wieder Fernsehen, das sind ja die Masse befriedigen wollen, wenn die dann nicht ein bisschen geschickter vorgehen würden, dass sie die Leute nicht erschlagen mit ihrer Werbung? Nehmen wir mal...
Nee.
Ja, warte mal. Ich mag ja Boxkämpfe nicht. Aber ich habe schon mal das ein oder andere Mal versucht, nachdem man ja irgendwann mal in Deutschland, kommt man ja nicht an den 2 Brüdern vorbei, irgendwann mal gelesen, die boxen heute, dann habe ich da mal zugeschaut, habe dann erstmal das Vorgeplänkel bleiben lassen und dann habe ich mir so einen Boxkampf angeschaut. Und mich kriegt auch überhaupt, allein durch die Darbietung, kriegt mich überhaupt niemand zu diesem Sport, weil mich das wahnsinnig macht. Wenn ich alle, wie lange geht so ein Ding? 2,5 Minuten? 2 Minuten? Keine Ahnung. So eine, die erste Schläge.
Genauso viel interessiert
mich. Und dann kommt erstmal wieder mit Werbung zugeballert. Was mich viel mehr interessieren würde, wäre das Gelaber in der Ecke, so wie ich es bei aus den Rocky-Filmen kenne, okay. Da wo es eigentlich richtig dramatisch war. Das würde mich viel mehr interessieren als irgendeine so depperte Werbung.
Oh, ich packe dir die Augenbrauen. Ja, genau.
aber das Problem ist ja, die machen das ja dann alle 2,5 Minuten und es kommt ja, sagen wir mal, zu 90% sind es immer dieselben Firmen, die da immer.
Ja.
Weil ich meine, du brauchst, musst du Geld bewegen, ist ja ganz klar. Aber dass es so Hammer ist. Bei Fußball drücke ich noch die Augen zu, da ist es eine Halbzeit. Das ist mir egal, da hat
Fußball,
man eh Bier getrunken.
Fußball ist die Werbung auf der Bande.
Ja, das lese ich nicht.
Ja gut, unbewusst. Das
lese ja, aber nee, ich hab's, nee, das nehme ich nicht wahr. Nur wenn ich gezielt drauf achte. Und das ist ja auch immer dasselbe. Was haben wir denn? Da haben wir VW, also bei Bayern haben wir dann Hypo Vereinsbank, dann haben wir die.
Ja, Allianz, kennst du ja, aber beachte es aber nicht. Ah, ja, hallo.
Aber das sind die normalen Sponsoren.
Das fällt dir doch aber auf, sobald da irgendwie im Ausland spielt, in Italien sind das andere, die Farben sind anders.
Da habe ich mich das erste Mal gewundert, als ich ein italienisches Spiel angeschaut habe. Ich glaube, es war Italien oder Spanien. Also da, wo ich da unterwegs war. Und dann war die Obi-Werbung an der Bande. Das hat mich total irritiert. Dachte mir, geht's noch?
Muss mal schauen. Ich habe mir, wo habe ich das erste Mal gesehen? Auch Obi und irgendwas total Deutsches. Obi und solche Dinge. Das habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, Kasachstan oder was auch immer wir da gespielt haben. Die haben sowas da gar nicht.
Für was ist die Werbung? Ich weiß, aber ich habe mich danach schlau gemacht.
Die Kamera
sein.
Nee.
Doch, das wird digital. Nach meinem Kenntnisstand wird das digital. Jedes Land zieht andere Bande. Das ist nämlich dann wieder Kohlemacherei. Die Kasachstaner, die sehen nämlich dann irgendeine Wodka-Werbung und wir sehen
die Kameras halt von den Kasachstanern stehen auf der anderen Seite und die zeigen die Bande, die unsere Werbung nicht sieht.
Das könnte natürlich auch
sein. Das siehst du teilweise bei Kamera, wenn du vom Tor siehst, da siehst du, dass da verschiedene Werbungen sind. Muss man ja darauf achten.
Okay, könnte auch sein. Aber ich habe auch gehört, dass es teilweise auch wirklich digital, eingeblendet wird. Also dass dann wirklich du in deinem deutschen Fernseher hast dann quasi Obi und HVB und wie sie alle heißen und die da drüben haben dann ihre Wodka-Werbung und was weiß ich, wobei Wodka funktioniert bei uns auch, das ist dann ein Wodka-Gorbatschow, dann wird der bei uns auch fröhlich beworben, wahrscheinlich kommt der gar nicht aus Russland. Aber die sind da wohl schon ziemlich gewieft bei der ganzen Geschichte. Und das geht ja auch sehr schnell, wenn du jetzt an diese ganzen WM-Dinger nimmst, da wo es in diesen Zensurländern, weiß ich gar nicht, da wo sie, gerade wenn Brasilien spielt, die Fans ja immer dann, also leicht, ganz leicht zeitversetzt das Spiel übertragen in dem eigenen Land und sobald die Kamera, die FIFA-Kamera, die ja zentral gesteuert ist dann quasi von der FIFA, auf irgendwelche halb bekleideten oder halb nackten Brasilianerinnen schwenkt, dann wechseln die das ja aus und das muss ja so eine geniale Technik allein sein. Ich meine, ich könnte es als Regisseur nicht, wenn ich da 1-2 Minuten Versatz habe, wenn überhaupt zu viel, und schauen den Bildschirm an.
Nein, so, die kriegen nicht nur ein Bild, die kriegen ja 30 Bilder. So, ja, und der mischt es ja ganze Zeit.
Wir werfen das ja da komplett rein, ja. Aber trotzdem nicht jetzt. Na egal. Aber er darf sehen wahrscheinlich.
Ja, klar.
Er schaut sich wahrscheinlich Porno nebenbei an und schneidet das alles raus und dann wird es plötzlich
nee, so. Ich hab das mal gemacht. Das ist echt spannend, weil du siehst ja, in dem Mischraum siehst ja von jeder Kamera das Bild. Und sagst, okay, gut, jetzt Kamera 7, zieh mal den einen oder anderen hoch und dann wird das überblendet auf diese Kamera. Genauso sieht es der Brasilianer oder sowas, der hat auch seine 12 oder 5, was auch immer, Kanäle, die darüber gehen, schon ein bisschen vorgefiltert vielleicht. Und dann sieht er auch, okay, jetzt zoomt der auf Mädels, dann machen wir mal hier auf den Schiedsrichter, ja. Schnell umschalten. Das ist das eine. Das andere ist aber in Brasilien, als ich dort war, ins Stadion wollte ich nicht gehen. Die gehen, das sind da echt billige Massen, die da hingehen. Dann schaust du mal so ein Spiel im Fernsehen. Die gibt es nicht im Fernsehen. Mhm. Das wird dann ganz kurz zusammengefasst am nächsten Tag in den Nachrichten, da irgendwelche Fijavau gegen Bujavau.
Das ist doch blöd.
Ich wollte mal die tänzeln sehen, wie die da hopsen. Ja. Gibt's nicht. Also damals, ich weiß nicht, vielleicht jetzt schon, aber nein, da musst du ins Stadion gehen, sonst siehst du keinen Fußball.
Na toll. Man hat ja immer genug Platz im Stadion. Ja.
Das ist ein Riesenstadion. Also allein in Rio hatten die, glaube ich, 5 Stadien oder sowas. Jedes Stadtteil hat da gegen das andere gespielt und dann ab und zu kam, Sao Paulo dazu, da wurden sie verdroschen oder sowas. Das war, die haben da schon...
Bei Bahn habe ich verloren, da kann ich aber vorbeikommen und sagen, jetzt bin ich da, jetzt will ich auch rein. Guten Tag. Ja, so ist es. Ja, super. Ich bin total am Ende meiner Leistungsfähigkeit heute.
Echt? Was ist denn los?
Ja, ich habe keine... Ich bin jetzt sowas von Werbung geflasht, weil ich überhaupt nicht... Ich überlege gerade, mit was die mich flashen können, aber irgendwie... Ich weiß, dass ich mich auch beeinflussen lasse, aber dass ich halt dann eben... Was mich auch nervt, ist, wenn ich nämlich dann ein Produkt kaufen will und mich dann schlau machen möchte, da habe ich das Gefühl, die sind alle weg.
Oh, ich brauche nur einmal ein Zahnrad zu denken. Ich kriege noch eine Krise.
Das ist alles weg. Du wirst erschlagen mit Informationen.
Aber wenn du dann fragst, wenn ich dann schon bei den Hansel bin, bei dem Ingenieur in einer Firma und sage, passen Sie mal auf, das ist mein Zahnrad. Können Sie? Nee, sowas machen wir nicht. Ich sage, Sie haben ja jetzt erzählen, Sie können alles. Aber sowas nicht. Ich sage, das ist ein normales Kegelzahnrad. Warum können Sie das nicht? Ja, da haben wir nicht das richtige Werkzeug dazu. Was kostet das? Also, weißt du, wie lange ich schon rumgeier? Ich bin schon jetzt nach Österreich, bin ich schon. Jetzt muss ich nächste Woche mal, rufe ich mal in Österreich an, ob die mir das schnitzen können. Ja, das ist zu verrückt.
Leute, wir brauchen dringend jemanden. Der Waldemar, der hat viele bunte Zeichnungen. Er hat nämlich eine innovative Hightech-Idee und will etwas zusammenbauen. Und er braucht einfach ein paar kleine Firmen, die dermaßen flexibel sind, dass sie ihm was aus Metall, oder? Aus Metall ja, schützen können. Nach Zeichnung, ein Zahnrad oder was hast du denn noch?
Das sind Kegelzahnräder. Nur die Kegelzahnräder sind das Problem. Ja. Alles andere, denke ich.
Prototyp und...
Meine Güte, also das
irgendwie ist... Irgendwie in unserem innovativen Land finden wir keinen, der dazu der Lage
ist. Wenn du dir aber die Werbung dann anschaust im Internet, ich gucke darauf, was die da alles können, aber ein einfaches Zahnrad können sie mir nicht schnitzen, dann denke ich mir auch, sind wir im Mittelalter oder wo sind wir denn? Das ist schon geil.
Ja, vor allem willst du ja dafür zahlen, das ist ja der Gag. Ich meine, ja, ist ja nicht so, dass du da hingehst und sagst, machen wir mal das Zahnrad und er müsste Maschine aufmachen und alles Mögliche und dann und sagst ja, danke.
Oder wir verkennen, dass es so tatsächlich so kompliziert ist, aber hallo, das kann... Es gibt kompliziertere Sachen.
Jetzt geh mal hin und sag, du brauchst 5.000.
Nee, das ich hatte.
Ach, du hast ja deine größere
Firma. Die haben ja noch gar nicht gefragt, wie viele. Ach so. Die haben noch gar nicht gefragt, wie viele. Einer hat mir was erzählt, ja, da wollen sie bestimmt über 1.000 haben. Da habe ich gesagt, ja, warum? Ja, da müssen sie zu dem und dem gehen. Der macht solche Stückzahlen. Da bin ich zu dem und dem. Da habe ich gesagt, ja, so Stückzahlen machen wir, aber sowas können wir nicht. Okay, ja, geil. Ja, die können alle... Die machen alle nur ein bestimmtes Standard nach DIN-Räder. Mhm. Da gibt es, was weiß ich, 20 Stück nach dick und dünne und was weiß ich, Modulo, tralala. Und dafür haben sie irgendwie Spezialwerkzeug und das machen den ganzen Tag nur diese Dinge. Wenn du aber sagst, du willst ein bisschen dünner haben, ein bisschen größer und vielleicht nicht Stahl, sondern irgendwas anderes. Dann
kauft ihr halt einen 3D-Drucker.
Ja, das habe ich mir schon angeguckt. 3D-Drucker und eine Fräse habe ich mir auch schon angeschaut. So Dinge kann man auch 3D drucken können, habe ich auch schon gefunden. Da gibt es
diese Telekom-Werbung, die sagt, du musst nur daheim sitzen und deine Arbeit hast zu Hause. Und dann ist so ein Roboter im Wohnzimmer, der irgendwie so ein komisches Gebilde baut. Ich bitte dich,
ja.
Ruf doch mal bei der Telekom an.
Genau. Mein Lego-Roboter.
Ja, das ist echt der Hammer, dass das so schwer ist.
Ja, aber wenn du so ein bisschen hinter die Werbung hinguckst, naja.
Du musst auf jeden Fall irgendwie zu so Sondermaschinen bauen oder sowas. Wenn ich da noch, habe ich ja mal bei einem gearbeitet, da war es ja wirklich so, da haben uns ja irgendwelche so Schrauber-Prototypen gemacht, aber die ganzen Schrauber gibt es ja, glaube ich, nicht mehr.
Ja.
Weil die haben ja schon gesucht.
Wie gesagt, also ich habe jetzt ein bisschen Recherche, was ich da gemacht habe. Es gibt tatsächlich, du kannst, um so ein Zahnrad zu machen, kaufst du so ein Werkzeug, also so etwas Rotierendes, und das kann nur genau ein Zahnrad machen. Mhm. Um flexibel zu sein, müsstest du teurere, flexible Werkzeuge kaufen, das machen die halt nicht. Das heißt, die kaufen so ein Werkzeug und stellen her, für einen Standard DIN Schaltgetriebe, irgendwelche Zahnräder und dann wird das in Massen produziert. Er
macht doch so ein Kraut, wie heißt das? Krautfarm-Ding. Da stellst du eine Kugel rein und sagst, das will ich gern machen.
Also ich bin echt gespannt auf das 3D-Drucken, weil das ist eigentlich schon eine geile Geschichte.
Der Amerikaner hat gesagt, er möchte sich damit dann seine Pistolen machen.
Ja, ich habe über diese Zahnrädergeschichten habe ich auch mal geschaut. Man kann ja auch so Sachen drucken lassen. Mhm. Da habe ich eine Druckerei gefunden, die macht das in Kunststoff, gibt es ja schon ziemlich viele. Na, Kunststoff ist aber für meine Anwendung nicht so das Richtige. Keramik und Metall. Metall hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, die Toleranz ist ein bisschen zu groß, ein Millimeter, das ist bei mir, sind die Zähnchen schon ein Millimeter, also ist Toleranz schlecht, egal. Habe ich mir aber gedacht, aber naja gut, wenn ich könnte das noch vielleicht hinkriegen. Dann habe ich gesehen, was so ein Zahnrädchen bei dem kosten würde. 800 Euro. Nee, also da hört der Spaß auf. Und ich brauche 12 Stück davon, dann bin ich ja total arm. Das muss ja nicht sein.
Ja, doch, Crowdfunding.
Ja. Aber dass das schon, also die machen in so Metallpulver, das wird erstmal geklebt, so gespritzt. Mhm. Und dann wird es gebrannt und dadurch dann schrumpft es und dann schmilzt alles weg und das Metall bleibt nur übrig irgendwie so. Und das ist coole Sachen. Da könnte man bestimmt eine Pistole sich draus basteln.
Ja, wahrscheinlich ist der schon ganz heiß drauf. Vielleicht hat er schon einen Drucker, aber ich habe das in der Zeitung gelesen, gesehen, kein Schimmel, ich kenne mich auch nicht mehr aus.
Natürlich, noch cooler wäre es zu Hause, das zu machen. Also ich habe mir ein paar
Was machen dann die Amis, wenn nicht der Osama Bin Laden, das ist mir heute schon mal passiert. Ich wollte von Barack Obama reden, habe gesagt, also als der Osama Bin Laden gewählt wurde, das habe ich gesagt zum Kollegen. Wenn der Barack Obama den Waffenkauf verbietet, dann werden die wahrscheinlich sich alle einen 3D-Drucker kaufen und machen sie dann, weil dann kaufen sie es ja nicht, dann ist es ja wieder eigentlich ja wieder legal, oder? Wenn Waffenkauf verboten ist, dann
Waffenherstellung nicht.
Da habe ich letztens übrigens einen ziemlich witziger Thriller. Ich fand ihn jetzt aber nicht. Ich fand ihn gut, aber nicht so gut wie seine anderen Bücher. Also von Jussi Adler Olsen, das Washington Dekret habe ich gelesen.
Okay.
Und da ist so ein Präsident eigentlich mehr oder weniger durchgeknallt und hat versucht, aus Amerika so eine Art totalitären Staat zu machen. Also war eine ziemlich, ziemlich geniale Utopie, war auch ein ziemlich spannendes Ziel, das war nur ein bisschen vorhersehbar, deswegen fand ich es ein bisschen, naja. Aber die Utopie fand ich ganz gut und der ging halt ziemlich forsch vor und der hat das ganz geschickt gemacht, weil also der Autor, der Jussi Adler Olsen, ist irgendwo aus Norwegen, Schweden, also diese Ecke da oben. Oder Dänemark, ja, oder was auch, Finnland, oder,
also von da oben. Nee, Finnland heißt irgendwie Hakkinen.
Ah, okay, also von da oben auf jeden Fall.
Ja.
Nördlich Deutschlands. Und der hat das ganz geschickt gemacht, weil der ging eigentlich, er hat in dem Buch Sachen gemacht, die rechtlich möglich wären, weil er im Nachwort auch geschrieben hat, dass diese Gesetze nach dem 11. September, ja, ich habe jetzt gerade den 11. gesucht. September hatte ich schon. Nach dem 11. September 2001 sind ja Gesetze entstanden vom Meister Bush, die ziemlich böse sein können, wenn sie denn umgesetzt werden.
Mhm.
Das sind diese ganzen, da hat er, glaube ich, einige, diese Homeland Security und so, also, ich kenne mich da nicht so sehr aus, aber da hat er einiges sich einfallen lassen, falls wieder was passiert, dann kann man ja auch ein Flugzeug abschießen und so, also so Geschichten. Und der ging da wirklich auf solche Sachen ein, die möglich sind. Und nachdem Waffenbesitz, bei denen ja ein ganz wichtiges Ding ist, wo ja überall steht, hat der den Patronenkauf nämlich verboten. Gar kein dummer Gedanke. Jetzt konnten die nämlich zwar alle fröhlich ihre Waffen haben.
Für Sturmgewehre oder für was?
Ganz egal. Also die Leute privat, die hatten ja alle ihre kleinen Waffen, weil da jeder irgendwie eine Waffe hat, man so das Gefühl in Amerika in der Schublade. Und der Präsident hat einfach die Patronen verboten. Dann konnte man auch fröhlich mit seiner Waffe noch rumlaufen und war die so leer. War ein cooler Ansatz eigentlich, weil dadurch hat er nicht diese Waffenlobby und diese ganzen Gesetze, weil er steht bei denen ja auch irgendwo im nicht Grundgesetz in ihrer Verfassung
jeder als Zusatz,
genau, ja, dieser Dings da. Und dadurch hat er das eben nicht die Waffen selbst angegriffen, sondern nur die Füllung. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz.
Auch nicht,
ja. Hat aber auch nichts gebracht, weil die haben ja dann auch schon gewusst, wie sie immer bei Patronen dann noch einen 3D-Drucker, die fällt es noch leichter als die
Pistole. Ja, die Patronen wurden dann nicht verkauft, sondern verschenkt und man hat gesponsert, ja, spendiert, Spende gegeben.
Ja, war eine ganz witzige Utopie, aber das Problem bei Jussi Adler-Olsen ist, dass der, ich habe von dem bis jetzt jedes Buch gelesen, das er rausgebracht hat, und der hat so eine geniale Reihe über so ein Sonderdezernat.
Da habe ich das erste
gelesen. Ja, genau, und die finde ich einfach cool.
Ja.
Und ich fand dann auch da noch dieses, da hat er noch einen Thriller gemacht über zwei so Typen, die im Krieg, zwei Engländer, die im Krieg in Deutschland abgeschossen worden sind, Flieger, und dann gefangen genommen worden sind und dann waren sie in so einer psychiatrischen Anstalt. Genau, habe ich es nicht mehr auf dem Radar. Und da sind sie dann eben geflüchtet und dann ging es halt so weiter, dass sie sich dann Jahre später dann wieder sehen und dann so hin und her. Ist auch egal. Das war noch ein sehr guter Thriller, da hat mir aber fast diese Geschehnisse in dieser Anstalt in Deutschland während des Krieges hat mir fast besser gefallen oder auch kurz nach dem Krieg, also es war eine sehr totalitäre Anstalt, hat mir fast besser gefallen als das, was danach kam. Aber es war noch ein super gutes Buch und das jetzt war eine schöne Utopie, das Washington-Dekret, aber ich glaube, sobald man zu viele Thriller schon gelesen hat, fand ich es halt total vorhersehbar. Da wusste ich genau, diese Frau ist die Gute, die wird sich da jetzt kümmern und dann passiert das und dann passiert das, wusste ich alles. Das einzige Geniale fand ich wirklich diese Vorgehensweise, der Präsident wurde eh verarscht, aber dieses, wie er vorgegangen ist und diese ganze Utopie, das fand ich ziemlich cool. Aber ansonsten,
nein. Also ich dachte eigentlich, Thriller wären nichts für mich. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit irgendwelchen, was waren das für welche? Ach, kriege ich jetzt gar nicht zusammen, schon ziemlich viele. Und letztens bin ich weil ich ja Kreuzfahrt letztes Jahr, und da habe ich mir drei Bücher da gekauft. Und eins von denen war ein echt böses Thriller. Jetzt bin ich hier gerade am gucken, was das für eine war. Ich vergesse so Sachen immer. Den Inhalt weiß ich noch einigermaßen, wie der Titel da
war. Ja, ich muss immer erzählen, was mir einfällt, weil mir fällt dann immer so ein Buch so zwischendurch ein.
Ja, ja, weil so bestimmte Szenen so irgendwie, ja, das war doch irgendwie. Da habe ich mal beim Abendessen das Büchlein da mitgehabt. Und unsere Tischnachbarin, also die Dame am Tisch, hat gesagt, ach, Sie lesen auch gerne. Das war so ein Schweizer Autor. Da habe ich gedacht, ich wusste gar nicht, dass es ein Schweizer Autor ist. Also ja, die liest diese Krimis auch gerne. Und ich war schon ziemlich weit fortgeschritten in dem Buch und der war ja also sowas von gruselig. Und meinen hat sie noch nicht gelesen und die hat auch noch zwei andere gehabt. Also wenn ich will, kann ich auch von der haben. Da habe ich also die ganze Kreuzfahrt diese Gruseldinge gelesen. Ich bin so satt an diesen. Ich habe mir jetzt letztens habe ich mir wieder gedacht, aha, kaufst du wieder mal einen Thriller. Jetzt habe ich ein Jahr nichts mehr gelesen. Da habe ich mir einen gekauft, da ging es um irgendeinen, der den Frauen irgendwie die Haut abzieht und da irgendwelche Kunststücke draus macht oder sowas. Ich kann die Scheiße nicht lesen, echt. Das ist einfach, oh Mann, ich muss mir das nicht antun. Jetzt liegt es nochmal da, vielleicht komme ich. Man muss da so ein bisschen Laune dafür haben, oder? Um das zu lesen, weil. Wenn du gut drauf bist und dich da nicht runterziehen willst und wenn du aber so down bist und sagst, da geht es nur an den anderen schlechter oder ein bisschen, ja, das Thrill ist eigentlich nicht schlecht dabei, aber da habe ich mich so satt gelesen, aber die waren alle ganz gut, jetzt blätterliche finde ich aber den Kram hier nicht, die waren eigentlich ganz gut, vielleicht ist es auch deshalb, weil jetzt der wieder anders geschrieben, so wie wir gesagt haben, nach dem dunklen Turm, wenn du was anderes liest, ist das alles ein bisschen fad. Vielleicht sind die jetzt auch ein bisschen fad und alle so abklatscht von dem da. Also die fanden ja, vielleicht machen wir das mal vielleicht in die Notes oder sowas. Scheiße, Jennifer? Na, Zwillingsblut? Nee, war es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, Thriller habe ich momentan die Schnauze voll, aber zwei warten da schon auf mich, wenn ich richtig wegkomme. Was ich aber mal erzählen wollte, das habe ich letztens gesehen, weil lange werde ich mir das nicht behalten. Ich habe mir einen Film angeschaut, den ich eigentlich gar nicht angucken wollte. Meine Frau hat gemeint, das ist bestimmt lustig. Die ist natürlich dabei eingeschlafen, aber ich habe mir den mal reingezogen und von Amazon zuschicken lassen. Love-Film läuft immer noch bei mir. Kinder haben das, glaube ich, auch mitgeschaut. Und zwar Das Schwein von Gaza. Mhm. Ist also nichts Spektakuläres. Zeigt aber so ein bisschen, wie die Juden und Palästinenser da zusammenleben im Gaza. Aber auch eher so aus der Sicht der Palästinenser, aber sehr viel Satire über sich selber. Aha, okay. Also das ist so ein Fischer, der fischt nichts mehr und alle veräppeln ihn da. Und einmal fährt er da aufs Meer und fischt irgendwas und holt es ran, das ist eine Sau, also ein Schwein. Mhm. Männlicher Eber. Schwarz, eine vietnamesische Sau. Ne? Und er kommt nach Hause und du glaubst gar nicht, wie die Angst vor Schweinen haben. Also die sagen dann, das Schwein darf nicht vom Boot, weil allein schon, dass das Schwein die Erde, das ist ja die heilige Erde von denen, wenn es die drauf tritt, das ist ja schon Beleidigung. Mhm. Und dasselbe bei den Juden, die Juden auch nicht. So, und jetzt geht er zu Juden und sagt, ja, ich habe da ein Schwein, ich habe gehört, ihr züchtet hier Schweine, wusste erstmal nicht warum, dann hat er erfahren, egal, also das ist, glaube ich, nicht zu viel gespoilert, dann hat er erfahren, dass sie die Schweine züchten, um an denen die Personenbomben zu testen. Ja, super. Und dann wollte er es aber nicht. Auf jeden Fall ist er zu denen gegangen und sagt, ihr züchtet hier doch auch Schweine. Ich habe da eins, wollte das nicht kaufen. Und da hat sie gesagt, okay, bring das Schwein mal vorbei, gucke ich mir das mal an. Und das wollte er aber nicht kaufen, sondern nur das Sperma zum Züchten. Und die Juden haben Söckchen für Schweine gehabt, damit sie den Boden auch nicht anfassen, weil es auch heiliger Boden ist. Und dann musste er zu Fuß von zu Hause, die Frau total aus dem Häuschen, du bringst ein Schwein hier, der Allah wird uns hier. Da hat sie ihm für das Schwein ein Schafskostüm gebastelt. Also, oh Mann. Und da läuft das schwarzbeinige Schwein mit einem Schafskostüm durch die Gegend. Also echt geil. Also am meisten hat mir gefallen, dass die auch dort, das zeigt uns mal ein bisschen, wie die da leben, auch natürlich. Mhm. Und das sind echt arme Schweine, muss man schon sagen. Das andere zeigt aber, lachen auch über sich selber in dem Film. Weil er wird natürlich dann schon zu einem Bombenattentäter.
Ist der Film auch von da drüben, oder was?
Ja, ja, ist von cool. Da drüben. Ah, okay. Also das Schwein von Gaza, wenn man ein bisschen mal was anderes sehen will, ist schon nicht schlecht, muss ich das anzutun. Wie gesagt, vom Dingsfuß. Kaufen würde ich es nicht, weil das guckt man sich einmal an und dann weiß man die ganzen Gags. Vielleicht mal in fünf Jahren vielleicht nochmal. Also ist nicht sowas, wo man sich das immer wieder gerne anschaut.
Ich bin da jetzt eben ein bisschen weggekommen davon, von Film kaufen, weil ich da gar nicht mehr so erbaut bin, weil man kommt ja eh nicht dazu.
Sagen wir so, ich hab bestimmt 100 DVDs gekauft. Ja. So, jetzt habe ich aber im letzten eineinhalb Jahren vielleicht 2 Stück nur noch gekauft. Mhm. Und ärgerlich ist dann, du kaufst dir so einen Film, guckst es einmal an und weißt, du wirst es nie wieder angucken, weil die Geschichte so flach war.
Ja, richtig, ja.
Ich habe diese älteren Filme, was weiß ich, was habe ich denn da so, Alien, das kannst du alle 2 Jahre nochmal gucken. Oder
ja,
die Matrix,
ich kaufe
Herr der Ringe, das kannst du immer wieder gucken.
Ich kauf Sachen, die kenne ich. Also ich kaufe keinen Film auf Verdacht, sondern immer Filme, die ich schon kenne. Weil ich mag eben, da hast du es eigentlich genau schon die aufgezählt. Ich habe so diese Alien-Quadrilogie, die schaue ich mir immer wieder mal an. Dann schaue ich mir Herr der Ringe immer wieder an. Gladiator ist der einzige normale Film, den schaue ich mir auch immer wieder an. Und diese Batman-Filme, diese neuen. Und das war so das Letzte, was ich mir eigentlich so gekauft habe, weil ich das einfach cool finde. Und dann immer, wenn mal keiner da ist und habe gerade nichts anderes da, was ich mir alleine anschauen könnte, dann läuft sowas.
Ja, aber wenn ich schaue mal gerade durch die Liste, also wenn ich da so denke, 7 Zwerge Männer im Wald, hallo, das guckst du dir einmal, vielleicht nochmal, wenn jemand da ist.
Ja.
Dagegen so, aber ein paar Filme habe ich dabei, die kriegst du, siehst du, weder im Fernsehen noch bei Larfilm zum Ausleihen. Was hat Napoleon Dynamite, das ist so ein fast schon Kultfilm, der ist so blöd. da muss er schon irgendwie ein bisschen angetrunken sein oder sowas. Aber der ist wieder so blöd, dass er fast wieder kultig ist. Also solche Sachen habe ich da auch. Aber wie gesagt, letztes Jahr habe ich mir ein paar Filme gekauft und habe gesagt, Kinder, werden wir uns das nochmal anschauen? Ich selber auch nicht. Also komischerweise, ich gucke erst in 2 Minuten vom Film und dann weiß ich, das ist nichts. Wo ich ganz enttäuscht war, weil der erste Film war ja schon mal nicht schlecht, war dieser Schmetterlingseffekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, den ersten kenne ich.
Den ersten, da kommt einer, guckt sich Bildern und kann in die Vergangenheit hüpfen.
Ja.
Klasse. Hat mich schon ein paar Sachen gestört. Der zweite kam und der dritte, da ärgerst du dich nur, wie blöd ist denn der jetzt halt?
Ja.
Also manche Sachen versuchen die so auszulutschen und dann klappt das. Das ist... Und deshalb haben wir uns dann nicht mehr gekauft. Also den zweiten habe ich noch gekauft und den dritten haben wir, glaube ich, noch im Fernsehen gesehen oder sowas. Deshalb, das mit dem Love-Film kommt eigentlich ganz, ganz, ganz gut rüber. Also,
ja, klar. Ja.
Schade, letztens hatte ich eine DVD, die war kaputt. Habe ich zurückgeschickt. Gleich nochmal bestellt. Das ging um so behinderte Jungs, die in Puff fahren wollten. Da dachte ich mir, oh Mann, was haben die mir da geschickt? Aber das fand ich ganz gut. Und hat uns eigentlich allen gefallen. Und 3/4 der Film war da. Und dann fängt das auch mal die CD darum zu hopsen.
Ah, blöd.
jetzt warte ich, bis es nochmal kommt.
Ja.
Okay.
Gut, also, dann werde ich jetzt den Fußball anschauen und die 7 Todsünden irgendwann lesen.
Jupp. Und siehst du, dass wir uns ganz genau erklären lassen, wie wir da in die Hölle kommen von...
Ja, ich schätze natürlich, nachdem wir in 2 Wochen dann uns wieder treffen, dann wird das wahrscheinlich erst dann danach passieren.
Ja.
Außer wir, ich weiß gar nicht, das muss jetzt nicht kurzfristig, dass wir den nächsten Dienstag oder sowas, das ist eigentlich, muss ja nicht sein. Mhm. Läuft uns ja nicht davon. Sein Buch gibt es dann auch in 3 Wochen noch. Aber vielleicht, dass wir es dann ziemlich nahe an die nächste Sendung dranhängen, würde ich mir vorstellen.
Mhm. Ja, weil dann kommt schon die Miri, ne?
Ja, dann, ja, Miri hat...
Ja, das ist
Miri, ich befürchte fast, dass es sogar... Wir hatten einen Termin schon im Kalender.
Mhm.
Und zwar Ende Mai. Und heute hat sie mir eine Mail geschickt. Ups, das ist ja das lange Wochenende. Das kenne ich gar nicht, lange Wochenende. und somit sind wir jetzt, glaube ich, sogar am ersten Mittwoch im Juni mittlerweile.
Oh je, okay,
gut. Aber dann lasse ich sie ja nicht mehr zu, weil dann schleifen wir sie hierher und binden sie hier an die Bank und sagen, jetzt erzähl mal was. Hilft ja nichts. Okay, aber gut. Ja gut.
Okay, gut. Um den Kritiken mal ein bisschen hier Zoll zu zahlen, machen wir nicht viel länger.
Genau.
Eine Stunde, 25 Minuten.
Ist Meister Flo auch mal wieder anhört.
Ja.
Aber ich glaube, den muss man nur greifen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt mit Miri oder mit Jörg vielleicht sogar noch länger wird, wenn das dann sich ganz gut entfaltet.
Ja, aber kein Problem, aber man hat ja eine Pausetaste auf dem Ding. Also ich höre das alles auch nicht am Stück.
Ja.
Und ich glaube, unsere Themen sind nicht so, dass man einen Faden verliert.
Vielleicht sollte man so ganz hochwissenschaftlich mal, damit man einschläft. Aber Einschlafen-Podcast gibt es ja auch schon.
Ja, das gibt es auch. Angehört, aber ja, aber Einschlafen und dann böse Träume haben, weißt du, das ist dann, oh, was haben die mir da erzählt?
Ich hab mir letztens auch überlegt, nachdem ich jetzt meine Geschichte vorgelesen habe in dem letzten Podcast, der hat, glaube ich, 16 Minuten gedauert oder so, ist es ja, ist dann ein schönes Zwischenspiel, habe ich auch so genannt. Sowas könnte man immer öfters machen, aber ich weiß überhaupt nicht, was man vorlesen darf, weil da müsste man ja irgendwo, muss man wieder irgendwelche freien
Bücher suchen. Ich glaube, vorlesen hast du kein Problem.
Aber ich glaube, der mich vom Einschlafen-Podcast, der liest nur Sachen her, die auch rechtlich schon älter sind, glaube ich zumindest. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und diese Alex, heißt die Alexandra? Diese Alex von den Hoxilla, von den beiden, die haben, glaube ich, auch einen neuen, habe ich noch nie gehört, aber ich habe das gelesen, dass die einen neuen haben, da macht sie auch so Geschichten vorlesen. Mhm. Und ich, wenn ich das jetzt richtig am Ort da habe, was ich da bei iTunes gesehen habe, sind das meistens auch immer so alte Klassiker.
Hallo, du kannst auch Witze erzählen aus der Zeitung.
Und ja, ich kenne mich da.
Oder erzähl sogar die ganze Story.
Mir erzählt ja mal keiner, was erlaubt ist und was nicht. Ich habe keinen Schimmer.
Ja.
Egal.
Ich glaube, da war doch in Bayern Alpha so eine Sendung, wo ihn so ein guter Mensch Gedichte vorgetragen hat, frei. Und das waren alle möglichen Gedichte und da hat dann irgendwann mal dazu erzählt, dass sobald er das Gedicht auswendig gelernt hat und das erzählt, und du lernst natürlich die Geschichten auch auswendig, bevor du ins Mikro legst, natürlich, dann ist es deine Geschichte, weil sie in deinem Kopf ist und das ist ja schon kopiert.
Also, dann lerne ich erst den Turm auswendig und erzähle ihn dann das nächste Mal, oder?
Ja, richtig. Das, was du behältst, das darfst du erzählen. Machen wir auch. Das hat dann Spoiler, wenn man das Ganze zu Ende erzählt.
Stephen King verklagt mich dann nicht, wenn ich... Okay, na gut. Haha. Okay, also.
Okay, gut.
Ich sag nicht. Die Leute wissen, wie sie uns erreichen können, wenn sie irgendwas haben und alles ist gut. Jetzt kommen noch ein paar Töne von unserem schönen Intro-Outro.
Schöne Zeit, bis zum nächsten Podcast.
Genau, das wünsche ich auch. Spätestens in 2 Wochen werden wir uns wieder hören. Und Intro-Outro natürlich immer noch mit freundlicher Genehmigung von Cradle of Haze. Sollen wir mal Werbung machen? Irgendwann, vielleicht spielen wir es irgendwann mal ganz, das Lied, damit die Leute auch merken, dass das ganze Lied gut ist. Und nicht nur die ersten 20 Sekunden. Also in diesem Sinne, wir wünschen euch was.